Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von By a Lady, zusammen mit Lara. Hallo Lara.
Hallo.
Und natürlich bin ich auch da, Butmarie. Ich wusste nicht, ob du jetzt mich vorstellen willst oder ich mich selber vorstelle.
Ja, ich weiß auch gerade nicht. Ich hatte gerade irgendwie ein Blackout im Kopf. Ich so, hä? So, sollte ich irgendwas sagen? Ja, deinen Namen vielleicht. Das ist Butmarie. Ich bin Lara.
Ja, wir sind mal wieder zusammen vor dem Mikrofon und ich freue mich richtig, denn wir hatten jetzt eine ganz, ganz lange Pause und das muss man ganz kurz erklären. Wir beide haben nämlich, das kommt, wenn man auch privat spricht, das ist natürlich doof. Wir beide haben uns privat über Sanditon Staffel 2 unterhalten und waren irgendwie überzeugt davon, dass wir dazu auch schon eine Folge aufgenommen haben. Mhm. Weshalb wir dann Sanditon Staffel 3 aufgenommen haben, als die ganz frisch rauskam. Und dann hatten wir alles fertig und dann habe ich noch gedacht, haben wir wirklich zur Staffel 2 eine Folge aufgenommen und bin unsere Folgen durchgegangen und habe festgestellt, nein, wir haben die Folge 2 gar nicht aufgenommen. Also hatten wir jetzt Folge 3 und wir konnten ja aber Folge 3, also Staffel 3 Folge, nicht vor Staffel 2 Folge posten. Also haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir Staffel 2 auf und dann posten wir quasi erst die 2 und dann die 3. Und deswegen war jetzt so eine lange Pause. Also es ist quasi eine Folge zwischendrin ausgefallen im Grunde. Und ja, und jetzt mussten wir uns aber beide wieder mit Staffel 2 irgendwie vertraut machen, weil wir natürlich beide schon so in Staffel 3 drin waren und ja auch wussten dann jetzt, wie es ausgeht. Aber ich habe mich, als ich Staffel 2 mir nochmal angeschaut habe für die Vorbereitung heute, tatsächlich wieder sehr gut einfinden können. Und muss sagen und kann es jetzt auch vorwegnehmen, Staffel 2 und 3 haben ja weitaus viel mehr Spaß gemacht als Staffel 1. Also wir werden heute drüber reden. Staffel 2, hast du ein paar Eckpunkte für mich?
Ja. Also eigentlich
warum?
Genau. Also eigentlich sollte es in Staffel 2 und 3 sollte ja eigentlich gar nicht passieren. Das ITV hat ja Staffel 1 abgesetzt, weil es in der UK, also in Großbritannien, gab es zu wenig Zuschauerinnen für Staffel 1, also für das ITV. Und dann wollten sie absetzen. Dann haben aber Fans, es gab mehrere die sich dafür eingesetzt haben, dass es eine weitere Staffel gibt. Die eine hat dann sogar 32.000 Unterzeichnerinnen erreicht oder sogar 36.000. Mhm. Ich bin mir nicht mehr genau sicher bei der Nummer, aber auf jeden Fall jede Menge. Und dann wurde die Serie quasi von Britbox und PBS übernommen. Das heißt, PBS ist das, was Masterpieces macht in den USA, das dort quasi vermarktet und Britbox.
Also hauptsächlich Kostümdramen und sowas, genau.
Genau. Also eigentlich sind die ja ein Distributionspartner von der BBC normalerweise, oder nicht?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Also sie haben auf jeden Fall sehr viele Kostümdramen und vieles aus England und so weiter und so fort. Ja, und die haben sich halt dann mit Britbox zusammengetan, die dann wiederum in England das gezeigt haben. So, und so kam dann doch eine Staffel 2 und eine Staffel 3 zustande. Die haben sie auch beide nacheinander direkt gedreht. Leider war halt dann, gab es so einen langen Unterbruch zwischen Staffel 1 und Staffel 2, dass diverse Schauspieler abgesprungen sind. Sicherlich der bekannteste unter den Leuten, die abgesprungen sind, ist Theo James, der halt die Hauptfigur und der Hauptlove Interest von Charlotte gespielt hat.
Also er war Sydney Parker.
Er war Sydney Parker.
Und also eigentlich war er derjenige, in den sich alle verliebt haben nach der ersten Staffel. Ja, genau. Alle so, oh mein Gott, Sydney! Oh mein Gott, Sydney und Charlotte! Und wenn er dann halt, nachdem er dann gesagt hat, er hört auf, das war echt so ein Drama im Fandom. Also alle, oh mein Gott, ohne Sydney werde ich nie mehr eine Folge Sanditon gucken. Das kann nur schlecht weitergehen, um Gottes Willen. Ja. Also alle haben quasi, als sie dann erfahren haben, dass es eine zweite Staffel gab, erstmal haben alle Hurra geschrien und ja, es geht weiter. Und kurz darauf kam dann die Nachricht, dass Theo James meinte, er macht aber nicht weiter. Und daraufhin waren alle, die sich noch so gefreut hatten, gleich, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ich gucke nie mehr. So, also es war ein Hoch und ein Runter die ganze Zeit über.
Aber es ist nicht so ganz klar gewesen. Also ich habe jetzt irgendwie nichts mehr genau gefunden, wenn ich mich richtig erinnere, hat er ja gesagt, er hat einfach andere Projekte gehabt. Und ich glaube, er fand die Rolle auch nicht mehr interessant, um da nochmal weiter drin zu Schauspielern zu arbeiten. Genau. Das ist korrekt.
Ja, genau, das war das. Alle haben irgendwie gedacht, es ist was vorgefallen oder so. Mhm. Aber er hat dann ein Statement rausgegeben, in dem er halt gesagt hat, nee, es ist nichts vorgefallen, sondern er findet, er hat den Charakter ausgespielt. Also er meinte, er kann diesem Charakter jetzt nichts Neues quasi abgewinnen und er glaubt nicht, dass eine weitere Staffel dem noch was Neues irgendwie an verschiedenen Charaktereigenschaften, Tiefen, Schichten und so weiter hinzufügen würde. Plus, er hat neue Projekte, die er spannender findet, möchte sich denen widmen. Und ich meine, da kannst du ja nicht wirklich, also ich kann halt verstehen, wenn er sagt, er sieht keine Herausforderung mehr in der Rolle, weil er nicht daran glaubt, dass diese Rolle noch mehr zeigen kann als das, was sie schon in der ersten Staffel gezeigt hat. Und das ist eigentlich ehrlich gesagt auch kein Kompliment an die Schreiber.
Ich würde sagen, das ist ein Armutszeugnis, oder?
Aber ich kann verstehen, weil er hat schon wohl parallel dazu, einige hat auch, glaube ich, ein Filmangeboten bekommen und so weiter. Ich kann verstehen, dass er dann sagt, er möchte jetzt einfach andere Dinge machen. Das finde ich auch okay. Mhm. Aber gleichzeitig war ich auch ein bisschen traurig. Also es war so ein bisschen so, ach, ich hätte mir eigentlich, ich war Team Charlotte und Sydney war ich. Also gezwungenermaßen, weil es gab ja nur das eine Team.
Es gab nur das eine Team, so wirklich.
Aber also ich hatte immer ein bisschen Probleme mit Sydney. Ich fand, er war halt ein arrogantes Arschloch. Und das war ja auch das, was wir in Season 2 gesehen haben. Wir haben gesehen, wie er sich von einem unreifen Halotri sozusagen, der trinkt und spielt und irgendwie an jeder Ecke eine Frau hat, sozusagen, mehr oder minder, so wurde er dargestellt, wie er durch die Liebe zu Charlotte, sie hat ihn bekehrt, eben zu einem reiferen Mann wurde, der sich jetzt auch dem Ernst des Alltags widmet, weil er in ihr die große Liebe gefunden hat. Also das ist ja so ein bisschen so eine Redemption-Story, wo du auch so ein bisschen, wo ich so ein bisschen die Augen verdrehe, aber ich meine, gut, das ist halt ein Kostümdrama. Und am Ende war es auch irgendwie nett und die beiden, das war immer so ein Will-They, Won't-They, weißt du, immer so ein Werden sie oder werden sie nicht. Und am Ende haben sie sich ja dann doch gefunden nach ganz viel Drama. Und ich so, ja, also ich bin da mitgegangen. Aber ich fand ihn tatsächlich als Hauptfigur immer ein Ticken unsympathisch. Das ist eigentlich auch keine gute Voraussetzung, um dann weiter mitzufiebern. Also naja, und als er dann sagte, er geht, habe ich gesagt, es ist zwar super schade, aber ich gebe dem trotzdem eine Chance. Also ich war jetzt nicht so, also ich hatte kein so gebrochenes Herz wie der eine oder andere Sanditon-Fan da draußen.
Ja, also ich, wenn ich mich recht entsinne von der ersten Staffel, ist jetzt auch, wie viele Jahre ist es her, seit wir die gesehen haben?
Glaub, die erste Staffel, sehr, sehr lang.
Sehr lang. Also ich war ja auch nicht so hellauf begeistert, mir war es ein bisschen zu ich ziemlich sicher,
kitschig.
Ich habe ziemlich sicher das Wort Telenovela benutzt.
Ja, und das Lustige ist, wir hätten vielleicht beide nochmal unsere Folge zu Sanditon Staffel 1 hören sollen, weil wir erinnern uns beide nicht mehr, was wir gesagt haben. Es könnte auch sein, dass wir jetzt beide, ich glaube schon, dass wir beide noch ungefähr das Gleiche heute sagen, was wir damals gesagt haben. Nur kann es sein, dass wir mittlerweile mit so viel Abstand mit ein bisschen Altersmilde auf unsere Urteile von damals gucken und nicht mehr ganz so harsch sind in unseren Aussagen.
Ja, und beziehungsweise ist nicht zwischendurch mal Bridgerton passiert und das hatte sowieso...
Ja, das hatte so ein bisschen, das alles stimmt, weil wir haben uns ja so fürchterlich, wir haben uns so fürchterlich aufgeregt, dass die erste Staffel historisch völlig inkorrekt war.
Yeah,
also das stimmt,
so
da haben
Sex
wir uns ja noch
hatte.
Aufgeregt und viel zu viel Sex und dann passierte Bridgerton und wir beide so, oh mein Gott. Also das ist wirklich so wie der Vergleich von... Ich weiß gar nicht, wie kann man vergleichen zwischen einer Maus und einem Elefanten. Also Sanditon war die Maus und dann kam Bridgerton und Bridgerton war ein Elefant, der einmal komplett durch den Porzellanladen durchgerannt ist, alles kaputtgeschlagen hat und danach sah Sanditon aus wie Gold. Also im direkten Vergleich, da hast du recht, hat es sehr, sehr gewonnen. Ja, das stimmt.
Aber wie gesagt, also Theo James ist gegangen vom Projekt, aber auch Mark Stanley, der hat der zukünftige Mann von Esther gespielt. Und,
ja, Lord Babington war das, gell?
Lord
genau.
Babington, genau.
Dabei hatte ich, für die beiden habe ich auch ein bisschen geroutet, also weil, oder wie sagt man, ich kann kein Deutsch mehr, ich mache heute Denglisch ganz viel. Also für die beiden habe ich mich auch irgendwie gefreut. Das war auch so ein Paar, wo ich dachte, ach schön, ich habe es Esther gegönnt.
Genau, und dann noch
Young Stringer.
Ja, stimmt.
Gespielt von Leo Sutter.
Ja, genau.
Genau.
Der ist dann auch quasi gegangen, deswegen ist er auch nicht mehr aufgetaucht.
Ja, der war dann plötzlich weg. Also am Ende gab es ja, hatte man das Gefühl, es könnte vielleicht Potenzial geben und dann zack, war einfach weg. Genau, und wurde auch nicht mehr erwähnt irgendwie.
Und wenn ich mir das jetzt auch gerade angucke, ist die erste Staffel wurde 2019 gecancelt und die zweite Staffel kam am 20. März 2022 raus.
Ja, 3 Jahre, ja.
Das ist verstrichen eine lange Zeit. Also das, war eine lange Zeit. Auf jeden Fall gedreht wurde wieder mal, ne, also es kamen diverse neue Charaktere dazu. Da wurde gedreht an verschiedenen Orten. Moment, ich hatte das hier irgendwo offen. Und zwar unter anderem wurde in Somerset gedreht. Und zwar unter anderem das Haus von Alexander Colburn, den lernen wir gleich noch in der Inhaltsangabe kennen. Wurde gedreht am Somerset Stone Eastern Country Estate und für Snedden war wieder Middle Hope Cove und Green Beach in Somerset quasi zuständig. So. Also gedreht haben sie in Somerset und wir erfahren am Anfang der Serie, erfahren wir, was für ein Jahr es ist, aufgrund des Todes von Sydney Parker, und zwar das Jahr 1820. Was lustig ist, weil das nach Jane Austens Tod ist. Die ist ja,
okay.
Ja, die ist 1812.
I don't know. Heute muss ich, also, okay, ich google dir alles heute, warte.
17,
sie ist 17 müsste sie gestorben sein, ja, aber genau. Ich gucke nochmal nach. Ja, 1817.
Ist sie gestorben? Ja, okay, 3 Jahre nach ihrem Tod, genau. Genau. Ja, genau, und die lese ich gerade, ist auch noch ein Teil, wurde auch noch in Gloucestershire.
Gloucester, dachte ich? Gloucester?
Gloucestershire, aber quasi.
Nee, ich glaube einfach nur Gloucester, oder? Das Schild wird einfach.
Also, das Schild ist ein Werk. Okay,
ich weiß Gloucester, es nicht. Aber vielleicht ist es auch Gloucestershire.
Gloucestershire.
Ich habe keine Ahnung.
Das ist wie Worcester.
Ja, ist es nicht Worcester?
Worcester Sauce?
Ich weiß es nicht.
Ihr
Briten da draußen, Hilfe!
Die ganze Welt macht sich über diese Soße lustig, was niemand aussprechen kann. Das sind so ein bisschen die Fakten um die Staffel 2 herum. Genau. Mhm.
Ja, und gut. Ich erinnere mich noch, ich habe das ja auf Twitter verfolgt, wie dann immer so kleine Häppchen quasi auch der Öffentlichkeit verfüttert würden. Zum Beispiel, wir kriegen neue Charaktere und dann kamen erst alle Schauspieler Soldaten, also alle, die Soldaten spielen. Und dann kam irgendwie noch, und dann hieß es, ja, und wir haben auch noch ein paar andere Schauspieler, die dazukommen. Und dann haben wir erste Promofotos gesehen und dann waren da ganz viele gut aussehende junge Männer auf diesen Promofotos. Und ich so, oh mein Gott, die Serie wird meins. Und dann aber auch sehr süße Bilder von Charlotte und so. Und dann haben wir auch relativ schnell schon auch ein Promofoto bekommen, wo ihre Schwester mit drauf war. Da wussten wir also, okay, da spielt offensichtlich jetzt noch eine andere Haywood mit. Und es war wirklich alles sehr, sehr spannend. Aber keiner wusste so richtig, was sie mit Sydney machen.
Mhm.
Wir wussten, Sydney Parker, also wir wussten, Theo James ist nicht mal dabei, aber ich persönlich habe noch am Ende der ersten Staffel gesagt, dass ich es bevorzugen würde, wenn sie einfach nur die Rolle umbesetzen. Das heißt, sie behalten die Rolle Sydney Parker bei und erzählen quasi die Geschichte von Charlotte und Sydney weiter, aber besetzen einfach nur den Schauspieler um. Und wir als Zuschauer sehen das zwar, aber im Grunde ist es der gleiche Charakter. So hätte ich mir das gewünscht damals, da erinnere ich mich noch dran, dass ich das mit dir besprochen hatte.
Mhm.
Und sie haben sich ja aber dann aktiv dagegen entschieden. Ja, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht einfach mal direkt einsteigen?
Also mit der...
Mit der ersten Folge quasi.
Mit der ersten Folge oder mit der Entscheidung, dass sie sich dagegen entschieden haben?
Beides, weil, deswegen sage ich, wir steigen direkt ein, weil in der ersten die erste Folge im Grunde schon die erste Szene erklärt, was sie denn jetzt sich, für was sie sich entschieden haben, wenn es um Sydney geht. Genau. Sie lassen ihn nämlich sterben.
Sie lassen seinen Sarg heruntergehen. Genau.
Ja. Also diese erste, ich muss dir sagen, die erste Folge, also der Einstieg in der ersten Folge, finde ich, ist eine der gelungensten Einstiege, die ich in der Serie so generell gesehen habe. Zum einen, was ich wirklich ganz großartig finde, ist, die ganze Geschichte, die jetzt um Sydney erzählt wird, ist komplett ohne Dialog. Das heißt, wir kriegen nur Bilder zu sehen. Mhm. Das finde ich richtig, richtig toll. Und es sind 2 Szenen gegengeschnitten. Du hast einmal die Szenen, die auf Antigua spielen, wo er offensichtlich verstorben ist, und dem dagegen geschnitten, also immer wieder mit Szenen zwischendrin, ist eine Feier, auf der Charlotte sich befindet. Die ist wohl offensichtlich gerade zu Hause und da wird gefeiert und sie tanzt und ist ausgelassen und fröhlich mit einem weißen Kleid. Wirklich komplett anders als das, was wir ja vorher gesehen haben. Es fängt an damit, dass wir sehen, wie ein Sarg mit einer Trauergemeinde eben durch ein Feld getragen wird und wir sehen, das ist definitiv nicht England, das sieht aus wie eine Kolonie. Wir erfahren dann später, dass es Antigua ist, also heiß mit Strand und so weiter. Dann sehen wir, wie eine Haushälterin ein Bett abzieht, wo auf dem Kopfkissen und auf den Laken Blut ist. Da denkt man sich schon so, okay. Anschließend, das Ganze wird dann gegengeschnitten mit der Feier, wo man Charlotte sieht, die ausgelassen tanzt und lacht und alles fröhlich ist. Dann kommen wir zurück nach Antigua, wo wir einen Mann sehen, der einen Brief schreibt. Und da wird die Briefadresse, der Briefkopf wird eingeblendet. Und da sehen wir, es ist zu Händen Tom Parker Esquire, also an die Parker-Familie. Und ich meine, wir wissen, Sydney ist auch ein Parker. Mhm. Da wurden wir schon hellhörig. Ja, dann haben wir schon gedacht, okay. Dann kriegen wir eine Beerdigung zu sehen, wie ein Sarg entsprechend ins Loch, also ins gegrabene Loch runtergelassen wird. Mhm. Und dann sieht man den Sarg von oben und auf dem Sarg ist ein Messingschild drauf und auf dem Messingschild steht Sidney Parker und sein Geburtsdatum und sein Sterbedatum. Mhm. Und da wissen wir also ganz genau, okay, das ist offensichtlich Sidney, der auf Antigua offensichtlich verstorben ist. Das Laken mit Blut, das abgezogen wurde, ist offensichtlich von ihm. Blut auf dem Kopfkissen, das legt sowas nahe wie Tuberkulose oder irgend sowas in der Art, ja, mhm. Also vielleicht. Und diese Szene halt mit diesem Sarg und das Ding, ich finde, das haben die wirklich, die haben die Spannung wahnsinnig aufrecht gehalten, weil man denkt sich schon die ganze Zeit, es muss irgendwas mit Sidney sein und du hast noch die vage Hoffnung, dass dieser Sarg, den du da gesehen hast, vielleicht doch nicht irgendwie und dann lassen sie diesen Sarg da runter und dann kommt diese Kamera so von oben drauf. Und dann ist da dieses ganz simple, spartanische Messingschild eben nur mit dem Namen Sidney Parker und dem Geburts- und Sterbedatum. Und das fand ich so super aufgelöst und das hat einen irgendwie so richtig vom Kopf geknallt in dem Moment, obwohl du es ja eigentlich erwartet hast. Und die nächste Szene, die man dann sieht, ist, wir schneiden wieder zurück quasi zu Charlotte, wie sie da immer noch ausgelassen tanzt und dann steht in der Tür plötzlich Mary Parker, komplett in Schwarz gewandelt und du denkst dir schon, okay. Und dann sieht Charlotte sie und geht mit ihr nach draußen und ihre Schwester Allison sieht es und läuft ihr hinterher und beobachtet von Weitem, wie die beiden Frauen sich unterhalten und sie kriegt nur mit, weil sie halten so ihre Hände, dass es offensichtlich ein ernstes Gespräch ist und plötzlich fängt Charlotte an zu weinen und Mary und sie umarmen sich und Allison sieht es alles von Weitem und weiß ja aber gar nicht, worum es eigentlich genau geht und so. Mhm. Und dann ist Schnitt und Intro. Und diese ganze Sequenz, also diese Antigua-Szenen, zusammengeschnitten immer wieder mit dem Fest, wo Charlotte ist. Offensichtlich ist sie jetzt daheim bei ihren Eltern irgendwie da auf dem Land. Kommt komplett ohne Dialog aus. Und du verstehst aber trotzdem als Zuschauer alles. Ja, und das fand ich richtig, richtig toll gemacht. Es war jetzt sehr lange nacherzählt, ich weiß, aber das fand ich, diese Anfangsszene finde ich einfach nur richtig, richtig klasse. Ja, und damit beginnt Sanditon. Und damit war aber auch klar, oh mein Gott, sie haben Sidney tatsächlich sterben lassen. Und das war echt ein Aufruhr. Also ich habe das ja auch damals auf Twitter kommentiert und alle so, oh mein Gott. Und es gab die eine Hälfte der Fans, die gesagt haben, sie hassen es und sie gucken jetzt einfach gar nicht mehr weiter. Und es gab die andere Hälfte der Fans, so wie ich, die gesagt haben, sie geben dem Ganzen eine Chance. Und jetzt in dieser ersten Folge kriegen wir im Grunde schon alle möglichen neuen Charaktere eingeführt und vorgestellt.
Genau, und um die Frage zu beantworten, ich finde es eigentlich gar nicht eine schlechte Entscheidung, Sidney sterben zu lassen, weil ich weiß, ich finde, wenn also wie oft werden tatsächlich Charaktere ersetzt, wo es nicht im Canon drin ist, als ich mit Doctor Who kommen wolltest.
Ja, aber also Sanditon ist ja sowieso eine einzige große Erfindung. Also wir wissen ja, dass das Rohmaterial, es basiert ja auf einem nicht abgeschlossenen Romanfragment von Jane Austen.
Ja,
und das, was sie in diesem Romanfragment hat von Sanditon, das ist im Grunde schon in der ersten Folge der ersten Staffel komplett auserzählt. Und alles, was dann kommt, ist im Grunde erfunden. Von Andrew Davis war es, gell? Genau.
Genau, ja. Genau.
Also der gleiche, der auch Stolz und Vorurteil zum Beispiel gemacht hat. Genau.
Ja. Und also dementsprechend, also ich weiß nicht, ich konnte damit leben und ich fand auch, dass sie den Platz des Love Interests gut ausgefüllt haben. Aber ja, da kommen wir zu. Und zwar Allison und Charlotte fahren nämlich nach Essen, die sind runter.
Genau, also Charlotte nimmt ihre jüngere Schwester Allison mit. Genau. Und ich meine, warum macht man sowas? Und eigentlich, ich glaube, Charlotte macht es, weil sie Gesellschaft will, weil man sieht klar, dass sie trauert. Aber Allison, die ist klar auf Männerfang, die möchte sich eine gute Partie sichern.
Genau, genau. Und aber Charlotte ist überhaupt nicht nach Männer. Aber die will wirklich damit nichts zu tun haben. Allison ist quasi ganz entzückt davon, dass auch die ganzen, dass die Armee wieder unten ist und Georgiana ist gerade quasi, die hat auch sehr gelitten unter dem Tod von Sidney, aber sie
weil Sidney ja ihr offizieller, also was ist, sie ist sein Mündel gewesen.
Ja, genau, ist sein Vormund.
Vormund, danke, das Wort hat mir gefehlt. War ja ihr offizieller Vormund. Jetzt ist die Vormundschaft übergegangen auf seinen Bruder, auf Tom Parker.
Weil sie wird erst volljährig in der dritten Staffel, nur.
Genau.
Genau.
Und erst wenn sie volljährig wird, kann sie auch ihr Erbe antreten. Also wir wissen, dass sie entsprechend, also sie hat ja ihr Vater ist ja verstorben und hat ihr Geld vererbt und soweit ich das verstanden habe, hat Sidney das eben für sie verwaltet, solange bis sie volljährig wird und dann bekommt sie eben ihre Erbschaft und deswegen sind ja auch lauter Mitgiftjäger hinterher, weil die im Grunde, zumindest sieht sie das so, nur ihre Kohle wollen.
Genau, weil sie in der ersten Staffel damit ja eigentlich auch schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Otis.
Genau.
Genau. Auf jeden Fall.
Otis Malone, glaube ich, ja.
Ja, ich habe mir nur gemerkt, dass er den gleichen Vornamen hat wie der Typ aus Sex Education. Das fand ich sehr lustig. Aber auf jeden Fall, wer auch neu in der Szene ist, ist Charles Lockhart. Charles Lockhart ist der Künstler vor Ort.
Und der hat den besten Auftritt ever, oder? Also der wird gleich so als Bohème und Künstler für die damaligen
Naja.
Verhältnisse dargestellt. Denn wir befinden uns ja immer noch in Sanditon und Sanditon ist ja ein Ressort. Das bedeutet, man stürzt sich in die Wellen, und man muss, also um der Gesundheit Genüge zu tun, und man atmet die gute Luft am Strand. Und genau das hat der liebe Lockhart gemacht, der liebe Künstler. Nur was er nicht gemacht hat, ist, seinen Mantel danach zuzubinden, weil der hat sich also in die Wellen gestürzt, und Männer durften ja damals, im Gegensatz zu Frauen, nur in Hose bekleidet quasi ins Wasser, in
Ja.
einer, so einer etwas längeren Hose, aber mit freiem Oberkörper, und der hat dann so ein, ja, wie so ein Hausmantel, das den er dann drüber geschmissen hat, als er dann aus dem Wasser kommt, und normalerweise bindet man den
Oui.
dazu, und dann ist es wie, als wenn man einen normalen Mantel trägt, und dann geht man halt wieder, keine Ahnung, seiner Wege, und er hat den aber komplett, lässt den komplett offen, sodass also er komplett also in freier mit freier Brust da steht, winzerzaustem Haar, dem kurzen, engen Höschen, und dann kommt er da irgendwie die Promenade hoch vom Strand und trifft da ja direkt auf Charlotte und Allison und natürlich auch Georgiana, und die drei so giggel, giggel, und Allison natürlich, oh mein Gott. Also da steht ein halbnackter Mann, ja, das ist so, das ist für damalige Verhältnisse auch irgendwie. Also da kommen wir wieder zu historisch nicht korrekt, weil also dafür, dass der da
Ja,
halt
gut.
halbnackt durch die Gegend rennt, auch
Aber
wenn es ein
wenn ich
Ressort ist,
mich,
finde ich,
wenn ich,
reagieren die alle ziemlich entspannt.
also ich meine, wenn ich mich recht entsinne, ist Charlotte darin ja schon geübt, nackte oder halbnackte Männer zu sehen. Ich
Charlotte,
denke,
ja, aber Allison, das arme, unschuldige Kind, und die ist aber diejenige, die so, ich liebe es, wir brauchen neue. Das Schönste ist, Allisons Reaktion, wir brauchen neue Kleider. Also damit wir hier die Männer abfangen können. Wir müssen uns hübsch machen, sozusagen. Ja, es ist ganz, ganz niedlich. Aber er wird halt gleich so als Bohème, sozusagen, der auf die Konventionen nichts gibt, wird er eingeführt. Und er wird gespielt von Alexander Vlahos. Und ich meine, hallo, ein gut aussehender Mann.
Ich kenne den tatsächlich nur aus Merlin. Und da war er
Ja,
noch um
ich auch.
einiges
Ich habe den auch
jünger.
noch in anderen Dingen gesehen, aber auch in, natürlich auch in Merlin. Aber ja, ich kann mir den, also ich
Ja.
finde, der ist in der Rolle wirklich sehr gut besetzt.
Auf jeden Fall sehr gut aussehend. Wer auch noch wieder zurück ist in Town, ist Esther. Die hat gerade eine sehr
Ja,
schwere Zeit.
jetzt ja Lady Babington,
Lady
vorherige Esther
Babington.
Denham,
Ja,
genau.
genau. Die hat jetzt gerade eine schwere Zeit, weil sie ihr Kind verloren hat. Sie hofft sich bei ihrer Tante an der See zu erholen. Und wer kommt natürlich direkt angelaufen, wenn Esther da ist? Edward, in Form von, dass er mit der Armee quasi dann die in Sandton stationiert sind. Und da er hatte natürlich das Gefühl, er muss sich auch gleich die Finger wieder reinhalten. Obwohl, ich glaube, ähnlich wie in der dritten Staffel sich erstmal als unschuldig präsentiert, oder
Ja,
nicht?
wobei, also Edward, man muss ja dann denken, in der ersten Staffel war es ja dann so, Esther hat ja dann Lord Babington geheiratet und hat sich so ein bisschen losgesagt von Edward, weil Edward hatte ja, er hat versucht, Intrigen zu schmieden. Eigentlich haben beide Intrigen geschmiedet, um an die Kohle von ihrer Tante ranzukommen. Dann hat sich aber Esther eines Besseren besonnen und hat Lord Babington geheiratet, während Edward weiterhin Intrigen geschmiedet hat und dann aber quasi, ja, also aus dem Haus gejagt wurde, weil die Tante ihm auf die Schliche gekommen ist. Und dann war der weg und dann hat man von dem nichts mehr gehört. Und plötzlich taucht er wieder in Sanditon auf, aber als Soldaten. Alle so, oh mein Gott, da ist er wieder. Und das Schlimme ist, und Esther und er haben ja ursprünglich auch immer Intrigen und Pläne geschmiedet, aber sie hatte sich jetzt von ihm komplett losgelöst und getrennt und konzentriert sich jetzt eben auf ihre Ehe mit Lord Babington, der jetzt übrigens immer die ganze Zeit, weil ja der Schauspieler ausgestiegen ist, also offscreen sozusagen in der Erzählung von Esther nur stattfindet. Und die Reaktion von Esther auf Edward ist dann natürlich entsprechend schockiert, weil eigentlich will sie mit ihm ja nichts mehr zu tun haben. Und sie weiß, wenn Edward wieder in ihr Leben tritt oder generell in ihren Dunstkreis kommt, dann kann das eigentlich nur zu einer Katastrophe führen und ist deswegen entsprechend super abweisend. Plus, in der ersten Staffel hatte ich tatsächlich so das Gefühl, so wurde das tatsächlich auch dargestellt, fand ich, dass die beiden so ein leicht inzestuöses Verhältnis hatten. Also es war zwischendurch schon sehr, sehr stark irgendwie angedeutet, dass die beiden vielleicht auch mal was miteinander hatten, wobei ich mir da nicht so ganz sicher war. Es war immer nur so unter der Hand angedeutet. Und als ja dann aber Lord Babington in ihr Leben getreten ist, war ganz klar, dass das nicht der Fall ist. Also ich glaube, da wurde halt so ein bisschen die Co-Abhängigkeit dieser Geschwister zueinander eben dargestellt. Und auch die Tatsache, dass Edward, glaube ich, da auch immer der war, der die Fäden gezogen hat. Also der hatte, glaube ich, seine Schwester da ganz gut unter der Kandare oder an der Kandare.
Mhm.
Genau, und dass er jetzt da plötzlich wieder auftaucht, der hat sich ja auch nicht angemeldet oder so, sondern in dem Moment, in dem die Soldaten in die Stadt kommen, reitet da plötzlich Edward mit ein. Die Tante und Esther sehen den und sind beide super schockiert, ja, und wissen gar nicht, wie sie reagieren sollen. Ja, und natürlich behauptet er, er wäre redeemed, also er hätte sich dem Guten zugewandt und hätte keine unlauteren Absichten. Aber wir als Zuschauer, wir wissen es besser. Und Esther traut ihm ja auch nicht von hier bis da. Und es sagt sie immer auf den Kopf zu.
Ja, zu Recht. Also wenn du ihr Verhältnis in der ersten Staffel gesehen hast, ist, was willst du denn anderes machen? Also dem Typen würde ich ja auch nicht über den Weg trauen.
Ja. Ich fand interessant, dass sie mit Esther tatsächlich eine Storyline eingeführt haben. Ich meine, ja, du hast recht, das Ganze ist schon soap-operahaft. Aber ich fand interessant, dass sie mit Esther eine Storyline eingeführt haben, wo es eben um den starken Kinderwunsch ging. Mhm. Oder um einen starken Kinderwunsch, um dieses Drama um Geburt, Fehlgeburt, Kinderwunsch. Was ist eine Mutter? Wie ist das Verhältnis Mutter-Kind, Mutter-Gesellschaft, Mutter-Liebe? Aber auch Schwangerschaft und Fehlgeburten und aber auch postnatale Depressionen und sowas. Das ist ja so ein ganzes Feld, das da aufgemacht wurde mit dieser Storyline um Esther, wo ich dachte, wow, hätte ich nicht gedacht, dass sowas mal in Jane Austen vorkommt. Ich meine, wir wissen, es ist nicht wirklich Austen, aber das fand ich schon eine spannende, dass das aufgenommen wurde als Thema, fand ich spannend.
Und was natürlich auch noch mit der Armee reinkommt, ist erstmal vermeintlicher Love Interest für Charlotte, nämlich Captain Lennox. Der
Colonel? Er ist höher. Captain Carter und Captain Fraser, aber Colonel Lennox.
Ah, okay. Sorry, ich kenne mich mit Militär.
Also der Chef ist Colonel Lennox, aber der Oberchef von allen Soldaten, genau.
Und
Tom Parker ist übrigens super glücklich, dass die Soldaten kommen, weil er denkt, die bringen Kohle, die schwemmen Kohle mit rein nach Sandton und lassen ihr Geld dann halt da.
Leider wie meistens Tom Parker seine Geschäfte. Der Typ ist auch echt nicht ein guter Geschäftsmann, oder?
Also ich meine, der ist halt einfach, also man kann sich ja, also ich kann ihn auch gar nicht hassen, weil der ist
hassen ist das falsche Wort.
Der ist einfach, so, der hat so leichte Tu-nicht-gut-Vibes. Ich finde ja, seine Frau ist halt doch diejenige, die ihn sanft steuert, ohne dass er das so richtig mitkriegt. Mhm. Aber was er ist, und das finde ich eigentlich ganz schön dargestellt, er ist ein Träumer. Er hat große und hehre Ziele und die schafft er es dann doch irgendwie zu verwirklichen, weil ich meine, er hat Sandton aufgebaut.
Obwohl es halt mehrfach so aussieht, als würde er quasi pleite gehen.
Ja, aber das reale Leben, also so Finanzen, so ein Kram, ich glaube, da braucht er seine Frau für. Und seinen Bruder eventuell ja auch.
Ja, genau. Genau. Mhm. Auf jeden Fall kommt er auch noch mit in die Stadt. Gleichzeitig fährt es halt so weiter, dass, also Allison ist quasi, dingelt da mit der Armee an, mit den Männern in der Armee, und Charlotte sucht sich, hat jetzt gesagt, so, okay, ich brauche einen Job, und es bietet sich einen Job als Gouvernesse an für Mr. Colburn und seine zwei Kinder, Leonora und
Augusta,
genau. Leonora heißt eigentlich Leo. Genau,
Leo. Also wird Leo genannt,
Leo genannt. Ist so ein bisschen tomboyisch.
Mhm.
Also so.
Und, und das ist auch das, wie sie sich kennenlernt, weil Leo sieht eigentlich aus, als wäre sie ein kleiner Junge, weil sie trägt eben Hosen und sie hat dann auch so eine rote Jacke, die so ein bisschen aussieht wie eine Armeeuniform, weil sie so begeistert ist von den Soldaten. Und die Soldaten, die kommen ja nach Sandton und zwar in Form einer Parade. Also da wird ein richtiges Spektakel draus gemacht. Und bei dieser Parade ist halt auch Charlotte da und guckt sich, steht in der Menge und guckt sich das an. Und Leo ist so begeistert von den Soldaten, dass sie, wie auch immer, quasi zwischen die Pferdebeine, die reiten da mit ihren Pferdchen rein, fast zwischen die Pferdebeine der Pferde gerät und von so einem Pferd fast, also erschlagen wird. Und bevor aber die Hufe sie treffen können, sich Charlotte ein Herz und rennt quasi vor das Pferd und reißt Leo von der Straße weg, sodass sie in Sicherheit ist. Mhm. Und dabei schlägt sich Leo halt das Knie auf. Und es blutet und tut weh. Und daraufhin bringt halt Charlotte Leo Hause, also zu ihrem Vater. Und die Nichte, also die Cousine von Leo, Augusta Markham, die ist auch dabei. Die ist schon älter. Die ist, glaube ich, 19 oder was, glaube ich. Und während Leo ist 9, genau. Und die scheint aber so ein bisschen unberührt. Also da meint ja auch Charlotte zu ihr in der Kutsche, machst du dir keine Sorgen um deine Cousine? Und dann meint sie, na, sie ist ja nicht tot. Also so nach dem Motto, ja. Also so ganz trocken. Naja, und so lernt sie halt Alexander Colburn kennen. auf dessen Anwesen sie dann ist. Und da erfährt sie zufällig von der Haushälterin, die eröffnet, dass sie auf der Suche nach einer Gouvernante sind für die Kinder.
Mhm.
Und eigentlich ist es ja was, was aber für Charlotte gar nicht in Frage kommt, weil also einen Job anzunehmen, eine Arbeitsstelle anzunehmen, ist eigentlich der allerletzte Ausweg, der allerletzte Notlösungsnagel, den man in dieser Gesellschaft als Frau haben kann. Weil eine Lady von Stand, ja, also eine Gentlefrau sozusagen, das Pendant zum Gentleman, die arbeitet nicht. Also das gehört sich nicht. Das ist eine Frau von Stand, die muss nicht arbeiten. Und wenn sie aber arbeiten muss und ihr eigenes Geld verdienen muss, dann ist es eben auch natürlich, dann ist es schon fast Arbeiterklasse, ja. Dann hat sie, also es ist ja sehr hierarchisch alles strukturiert zu diesem Zeitpunkt in dieser Gesellschaft und deswegen macht man es nicht. Und Mary Parker sagt auch zu Charlotte, wie kannst du nur, das ist die letzte Notlösung, das geht nicht. Und Charlotte hat aber eine relativ moderne Einstellung, was so eine Arbeit angeht, weil sie sagt, ich möchte mein eigener Herr sein, beziehungsweise meine eigene Frau, ich möchte selbst über mich bestimmen. Und dazu gehört auch, dass ich finanziell unabhängig bin. Und finanziell unabhängig kann ich nur werden, wenn ich mein eigenes Geld verdiene. Denn im Moment ist sie noch abhängig von ihrem Vater, genauso wie auch Allison. Also beide werden quasi vom Vater finanziert. Aber, das erfahren wir in einem Nebengespräch zwischen Allison und Charlotte, der Vater ist momentan finanziell auch nicht so gut drauf, weil sie drei Missernten in Folge hatten. Die haben ja eben, sind Farmer und Bauern und so weiter.
Mhm.
Die hatten also drei Missernten in Folge und es ist finanziell super knapp. Und Allison sagt auch, wir müssen dringend beide eine gute Partie finden, damit wir unserem Vater finanziell nicht mehr auf der Tasche liegen. Das ist also auch eine Motivation, die dahinter steckt. Und dann sagt aber Charlotte, ja Moment mal, wenn es darum geht, dann kann ich auch selber mein eigenes Geld für mich verdienen. Plus, sie sagt es auch zu Allison, als die sie nochmal zur Rede stellt, weil sie meint, ich glaube, es war ein Fehler, dich hierher zu bringen. Ich hatte gehofft, wenn du hierher zurückkommst, dann hilft es dir, mit deinen Gefühlen für Sydney abzuschließen, aber offensichtlich spült es alle Gefühle wieder hoch,
mhm.
was man auch merkt, weil sie halt, man merkt deutlich, dass sie trauert. Sie läuft durch die Räume und sie sieht überall Sydney und sie hört überall Gespräche, die sie mit ihm geführt hat und man hört immer wieder so Flashbacks wie aus Briefen und so und sie geht in die Kirche und zündet eine Kerze an und trauert, also alles sehr, sehr schwierig. Da sagt sie aber auch zu Allison, ich werde mich nie mehr einem Mann unterwerfen. Ich werde mich nie mehr also abhängig machen von einem Mann, auch nicht in der Liebe. Und das verstehen wir natürlich jetzt nach dieser Season 1, die wir gesehen haben, weil sie halt natürlich Angst hat, sich verwundbar zu machen. Ja, sie ist so erschüttert in ihrer Trauer und so verletzt, dass sie eben jetzt an einem Punkt ist, wo sie sagt, ich möchte mich nicht mehr verwundbar machen. Das ändert sich dann im Laufe, wenn ihre Trauer entsprechend verarbeitet wird, aber jetzt ist sie noch an diesem Punkt. Und davon ist, glaube ich, auch motiviert die Tatsache, dass sie dann sagt, okay, sorge ich für mich selber und das macht sie halt mit der Stelle der Gouvernante. Ganz viel Monolog, entschuldige. Ich habe noch zwei, drei Sachen hier in der Folge. Lass mich kurz gucken. Ja, interessant, die Geschwister Hankins tauchen auch wieder auf. Die sind die inoffiziellen Aufpasser für Georgiana. Wenn es also um Mitgiftjäger und so geht, die sollen halt aufpassen, dass da kein Mann irgendwie...
Der Pfarrer und seine Schwester.
Genau, seine Schwester, genau. Oh. Ich fand die Schwester, die wirkt ja immer so wie eine blasse, wie sagt man, vertrocknete, wie heißt die,
alte Jungfer?
Alte Jungfer, danke, das war das Wort, das ich gesucht habe. Mir fiel nur Spinster ein, aber das ist ja das englische Wort, genau.
Ja.
Also so eine vertrocknete alte Jungfer, die ist auch voll blass geblieben. Man hat von dem Charakter nicht wirklich irgendwie, finde ich, eine gute Eindruck oder so gehabt. Aber jetzt gerade auch schon in dieser ersten Folge und ich finde auch durch diese ganze Season, die wir jetzt sehen, hindurch, kriegt dieser Charakter richtig Tiefe. Was schon damit beginnt, dass sie, als sie mitbekommt, dass Esther einen starken Kinderwunsch hat, ihr den Tipp gibt mit einer Hebamme, von der sie gehört hat, der ihr da vielleicht weiterhelfen könnte. Und sie sagt ja auch, ich selber weiß nicht viel über sie und ich habe auch selbst vielleicht nicht diese Erfahrung, aber ich sehe es, wenn es einer Frau, also a person of my own sex, ja, wenn es einer Frau wie mir schlecht geht. Und dann möchte ich versuchen zu helfen. Und dann dachte ich mir, das zeigt so viel Herzensgüte in dieser Frau, die eigentlich sonst immer so als vertrocknete alte Jungfer dargestellt war, dass ich dachte, wow, da ist offensichtlich mehr an dem Charakter dran. Das hat mir richtig gut gefallen, dass die jetzt hier in dieser Season so ein bisschen vertieft wurde.
Und das wird nochmal in der dritten Staffel wird es ja auch nochmal
vertieft. Noch mehr, ja, genau. Das fand ich sehr schön. Was ich auch interessant fand, war mit Allison wird ja hier eben die Schwester von Charlotte eingeführt.
Mhm.
Und Allison ist optisch ganz anders als Charlotte. Charlotte hat ja dunkelbraunes Haar und Allison ist so blond und auch ein bisschen jünger als sie. Und Allison ist aber auch noch genau das, was Charlotte quasi in der ersten Staffel war. Also Allison hat so diese Fröhlichkeit und Unbeschwertheit der Jugend tatsächlich. Sie nimmt vieles nicht so ernst und alles ist irgendwie spannend und aufregend und ein großes Abenteuer. Und so dieses unbefangene Jugendliche, das repräsentiert für mich Allison. Während natürlich Charlotte jetzt in ihrer Trauer gefangen ist und sehr still und zurückgezogen. Und dass man merkt einfach diesen, finde ich, Kontrast noch sehr, sehr viel deutlicher zwischen den beiden Schwestern, als man es vielleicht in der Season 1 noch gesehen hätte. Und diese Dynamik, die wir hier präsentiert bekommen zwischen Allison und Charlotte, die ja auch dann zwischendurch eben ernste Gespräche führen, wenn sie schlafen zusammen in einem Zimmer, in einem Bett, und dann führen sie auch dieses Gespräch über Sydney, wo ja dann auch Charlotte im Grunde sagt, du bist viel zu jung und unerfahren, du hast keine Ahnung. Und Allison dann eben sagt, sorry, so unerfahren und dumm, wie du denkst, bin ich auch nicht und naiv. Und diese Gespräche, diese vertrauten Gespräche, die erinnern mich total an Jane und Lizzie aus Stolz und Vorurteil.
Aha, okay.
Also ich weiß nicht, hattest du da irgendwie eine Assoziation oder gar nicht so?
Aber bei Lizzie und Jane ist es ja altersmäßig genau andersrum.
Ja, aber dieses Vertrauen, die Vertrautheit von Geschwistern, die sich ins Vertrauen ziehen, ja, und so und diesen Austausch haben und aber überhaupt ist, so ja dieses Motiv Osten. Der Schwester, das ist halt, genau.
Also das ist ja nicht Einzelfall. Bei Osten. Also ich meine auch, warum weiß ich immer nur den englischen Namen? Sense and Sensibility, Gefühl und Verstand.
Entweder, ist genau so. Oder ist Sinn auch, und Sinnigkeit, genau.
Sinn oder Sinnigkeit, ja genau. Es ist ja auch genauso in...
Das ist in vielen so, aber ich finde gerade in Stolz und Vorurteil und in Sinn und Sinnigkeit, ja, beide, weil du da halt so viele Schwestern hast. Genau.
Genau, weil ich habe gerade überlegt, weil Fanny ist es, also Mens Wipper ist es ja nicht mehr, Emma ist ein Einzelkind. Bei Anne Elliot ist es ja, die hassen sich ja, und bei Northanger Happy spielen die Geschwister keine Rolle. Hm. Also keine signifikante auf jeden Fall. Hm. Naja, auf jeden Fall, aber zumindest, es ist ein Motiv, was vorkommt.
Und ja, also das, ich mein, daran hat mich das gleich erinnert.
Ja,
ja, genau. Und dann wollte ich noch sagen, und dann gibt es noch zwei Figuren, die hier in der ersten Folge auch noch eingeführt werden. Neben Colonel Lennox, der ja der wichtigste Soldat von allen ist, weil er der Oberchef ist, wird auch noch Captain Fraser eingeführt. Den kennen wir jetzt nur sozusagen als Handlanger für Colonel Lennox. Und dann gibt es aber auch noch Captain
Carter,
der quasi ja so eine Art Kamerad von Captain Fraser ist. Also soweit wissen wir das erstmal jetzt. Später wird das dann noch ein bisschen geschärft und so. Aber das ist, und somit haben wir hier in dieser ersten Folge im Grunde gleich alle wichtigen Leute eingeführt, die dann jetzt für den Rest der Staffel eine Rolle spielen wird, und die meisten von ihnen auch schon mit ihrer Geschichte. Also wir haben Allison, die auf Männerfang ist. Wir haben Esther, die großen Kinderwunsch hat. Wir haben Charlotte, die trauert und einfach über diese Trauer hinwegkommen muss und versucht gleichzeitig aber auch, sich ein neues Leben aufzubauen, in dem Fall als Gouvernante. Und wir haben Colburn und seine Nichte und seine Tochter, die sind noch so ein bisschen so ein großes Fragezeichen, da wissen wir noch nicht so richtig, aber wir können uns jetzt schon denken und wir können es auch vorwegnehmen, wir haben ja die Staffel gesehen, also wir haben dann eben zwei konkurrierende Männer für Charlotte, nämlich einmal Lennox und einmal Colburn, und da ist die Frage, sind wir Team Lennox oder sind wir Team Colburn? Ja. Und damit ist schon das meiste. Und dann haben wir noch so ein paar kleine Sachen zwischendrin, also die Parkers und wie immer dreht sich
die
da.
Die Freundschaft zwischen Arthur und Georgiana.
Die, genau, und die Freundschaft zwischen Arthur und Georgiana, was Arthur mit seinem Leben anstellt, der Versuch von den Parkers, Tom Parker in erster Linie eben Sanditon voranzubringen, auch in Zusammenarbeit mit den Soldaten und mit Lady Denham. Also das ist ja immer so ein Thema, das sich sowieso durch die ganze Staffel hinwegzieht oder hindurchzieht, und dann eben noch Georgiana mit ihrer Story bezüglich ihres Erbes und eben der Mitgiftjäger und und generell ihre Liebesleiden und Liebeswehen. Und damit haben wir im Grunde jetzt das, was sich, woraus Staffel 2 dann besteht.
Ja, genau. Das Setting ist jetzt gesetzt. Genau.
Ja, und wir werden jetzt natürlich noch ein bisschen drüber reden, aber ich glaube, dass, also Folge 1, deswegen haben wir es jetzt auch so ausführlich gemacht, ist tatsächlich, weil da alles irgendwie so, also weil da alles irgendwie den Grund hat. Und das entwickelt sich jetzt eben Stück für Stück weiter.
Genau. Und wie gesagt, in der zweiten Staffel.
Zweiten Folge.
In der zweiten Folge der zweiten Staffel. Wie gesagt, Charlotte sagt so, okay, wenn Geld brauchen, dann kann ich als Gouvernante arbeiten, weil ich möchte nicht heiraten. Also deswegen nimmt sie das Angebot von Mr. Corbin an, dass sie die Gouvernante wird von Augusta und Leo. Und das ist schon mal nicht so einfach, weil Leo ist zwar aufgeschlossen zu lernen, aber Augusta hat ziemlich Vorbehalte gegen Charlotte, gerade als für sie als unverheiratete Frau, so vorwiegend, ne? Also, dass sie das nicht irgendwie
das besser Problem macht. Ist, da clashen so mehrere Welten aufeinander. Also zum einen ist es so, Colburn wünscht sich jemand, der aus den Mädchen, der die Mädchen reif macht, um sie in die Gesellschaft einzuführen, damit sie gute Partien machen können. Und auch, so wie er das sagt, hat man zuerst den Eindruck zumindest, dass er doch relativ konservativ ist. Er sagt halt, Augusta ist unhöflich, schroff, weiß sich nicht zu benehmen und die will, so wie sie sich benimmt, keinen Mann haben. Sie versucht, erwachsen zu wirken, aber das zeigt eigentlich nur, wie kindisch sie in Wirklichkeit noch ist. Und Leo ist ein Tomboy und der muss man halt klar machen, nee, sorry, du bist ein Mädchen und du hast dich für ein Mädchen zu verhalten. Wenn das nicht der Fall ist, dann wirst du von der Gesellschaft nicht akzeptiert. Also ihm geht es echt darum, dass die beiden von der Gesellschaft dann auch entsprechend anerkannt werden. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Schutzmechanismus, weil der wünscht sich ja doch im Grunde das Beste für seine Kinder. Und auf der anderen Seite hast du Charlotte, die zwar sagt, ja, es ist schon wichtig, dass die beiden Kinder in der Gesellschaft aufgenommen werden und sich entsprechend verhalten, aber es ist auch wichtig, aus ihnen Freigeister zu machen, die wissen, wer sie selber sind und die sich auch zu behaupten wissen. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass sie gelehrt sind, dass sie sich eigene Gedanken machen, dass sie sich nicht einfach nur blind irgendwelchen alten Traditionen unterwerfen. Und da clasht sie ja dann auch mit Alexander Colburn zusammen. Und da denkt man kurz, oh, jetzt war's das, ja? Also wenn der so konservativ ist, wie man meint, dann hat sie da keine Chance. Und dann ist er aber doch innerlich offensichtlich von ihrer, also sie setzt sich ja dann wirklich ein und sagt, also wenn das die Art von Erziehung ist, die sie haben möchten, dann bin ich die Falsche für sie und marschiert dann raus. Und dann reitet er ihr ja hinterher und holt sie an den Klippen ein. Und diese Klippen, das ist szenisch, es ist wunderschön. Direkt vor dem Strand mit dem Meer im Hintergrund und diese grüne Klippe und wunderschön. Und die wird in der restlichen Staffel auch immer mal wieder ein Schauplatz sein, an dem verschiedene Dinge sich abspielen. Und da holt er sie mit dem Pferd halt ein und sagt, sie haben den Job. Und sie so, okay, ja, also es zeigt, dass er dann doch irgendwie, obwohl sie ihm die Meinung gegeigt hat, ja, was man ja eigentlich nicht macht, hat er das irgendwie eingesehen und findet es toll und gibt ihr den Job. Und da dachte ich mir auch so, wow. Ich liebe sowieso dieses erste Aufeinandertreffen der beiden. Also ich bin ganz klar Team Colburn. Er wird gezeigt, wie er am Fenster steht. Das ist das Erste, was wir von ihm sehen. Mhm. Und ganz ehrlich, diese Fensterszenen, die bringen mich um. Die machen mich fertig, ich sag's dir. Der steht im Fenster, im Gegenlicht. Und zwar im kompletten Anzug, mit Weste und weißem Hemd, aber ohne Jacket drüber. Und der Krawatte. Und er sieht einfach wirklich richtig gut aus. So in dieser Silhouette, mit dieser beigen Weste und dem weißen Hemd und dem Gegenlicht. Und dann läuft halt Charlotte so draußen vorbei und ich so, oh, wow, ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Und dann treffen die ja aufeinander und du merkst gleich, da ist irgendwie so ein Funke da, der überspringt. Die Chemie ist einfach sehr, sehr gut. Ich finde auch die Chemie zwischen den Schauspielern. Also das passt irgendwie. Und er prüft sie ja dann auch gleich. Und fragt sie irgendwie ab, so, also was ist irgendwie 75 und 30? Und dann spricht er ein bisschen Französisch mit dir, kannst du Französisch? Und die so, ja. Also er prüft sie tatsächlich, ob sie das kann und stellt sie irgendwie auf die Probe und so. Und dass sie sich dazu bewähren weiß und zu behaupten weiß, ich glaube, das beeindruckt ihn auch irgendwie. Ja. Also ich find's toll. Ich weiß, dass das natürlich so eine Trope ist, aber mich holt es sofort ab. Ja, ich glaube, du bist da nicht so ganz, oder?
Muss ich jetzt was ganz Böses sagen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Genre Kostüm-Drama habe ich so ein bisschen ausgewachsen, keine Ahnung.
Also, du bist ja am richtigen Podcast hier.
ja, keine Ahnung. Also ja, natürlich ist es ein schönes Trope, aber mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, so Side Note hier, ich mag tatsächlich eher atypische Liebesgeschichten viel, viel mehr. Ich habe gerade, jetzt muss ich wirklich gerade so ganz krass Exkurs machen, weil ich es wirklich, wirklich empfehlen kann. Ich habe Past Lives geguckt diese Woche im Kino und das ist eigentlich keine richtige Liebesgeschichte, weil es gibt kein Happy End.
Aber es ist aber auch kein Kostümdrama, oder?
Es ist kein Kostümdrama, nee, aber ich würde einfach nur mal ein Beispiel nennen von einer Liebesgeschichte, die ich mag. Aber ich finde halt irgendwie, ich mag halt irgendwie Liebesgeschichten jetzt mittlerweile mehr, die halt viel mehr Realitätsbezug haben und die Realität ist halt mal, dass du kannst jemanden mögen und es kann aussehen, das hat so Potenzial, aber manchmal entwickelt sich auch das Leben in zwei verschiedene Richtungen und du gehst dann nicht mehr in die gleiche Richtung und dann ist halt auch, muss man auch das akzeptieren und kann auch das, was man hatte, auch wenn es nur kurz war, schön sein, aber es hat nicht, also dieses, ich mag es viel mehr lieber mittlerweile, Liebe nicht als Argument genutzt wird, dass Liebe schlägt alles. Wenn man sich nur liebt, dann wird auch alles wahr und dann kämpft man für die Liebe, weil die Liebe ist das einzige Richtige.
Aber das ist ja nicht das, was wir hier in Sanity gezeigt bekommen.
Ja, genau. Also das, aber ich wollte jetzt nur argumentieren, warum ich vielleicht jetzt gerade nicht so abgehe wie du, weil ich tatsächlich einfach mittlerweile mich eher in der Ecke von Liebesgeschichten sehe. Und da ist halt, ja, Sanity ist halt nicht das. Es ist auch okay. Es ist ja überhaupt keine
Klassifikation. Also diese Art von Liebe um der Liebe willen sozusagen oder dieses, diese klassische Love Story, die kriegen wir in dieser Season eher von Allison gezeigt. Also Allison und Fraser, finde ich, sind so eine klassische Liebesgeschichte, während Charlotte, finde ich, doch sehr deutlich. Ich finde auch, dass Colburn der richtige Partner für Charlotte ist, weil Charlotte macht eine sehr starke Entwicklung durch und sie befindet sich jetzt in der Trauerphase. Indem sie durch diese Trauerphase sich durcharbeitet und versucht, das zu überwinden, wächst sie auch. Finde ich. Also sie wird sehr viel reifer und dazu gehört auch, dass sie einfach dieses Selbstbewusstsein hat, sich auch ihm entgegenzustellen mit einer Selbstverständlichkeit. Also normalerweise macht man das ja nicht, ja? Und gerade auch nicht in dieser Gesellschaft. Und dass sie da aber quasi, um es jetzt mal sozusagen die Eier hat, das zu machen, ja? Das, finde ich, zeigt eben eine Entwicklung und das ist auch der Typ, den ein Colburn als Gegenpart braucht. Also der braucht keine devote Frau, so wie man das zu dem Zeitpunkt vielleicht idealisiert hat. Ja? Also und deswegen, und weil Charlotte eben so dieser Typ ist, der sagt, nee, erstmal ich selber und wer ich bin. Ich muss erstmal wissen, wer ich bin, bevor ich mich auch anderen widmen kann. Das ist ja schon nochmal eine ganz andere Art von Liebesgeschichte, als die wir sonst aus Osten kennen.
Gut, aber da finde ich aber die Entwicklung, die Charlotte letztendlich in der dritten Staffel macht, fast interessanter, auch gerade am Ende, wo sie dann
ja, weil immer jetzt noch sind so wir dieses, jetzt sind wir in der Trauerphase.
Also in der Trauerphase
und in der dritten Wasser. Macht sie den Schritt raus aus der Trauer.
Ja, und mehr und oh, sie bleibt auch sich mehr konstanter, also sie sich dann, ne, sie bleibt
ja, da
sich
hat authentischer sie, ich finde, da selber. Hat sie die Entwicklung
weniger also, verbiegen.
Genau, hier in der zweiten Staffel habe ich das Gefühl, also in der ersten Staffel ist sie noch ziemlich jung, unerfahren und man sieht wirklich die Einflüsse, die auf sie einhageln und sie hat ja so eine große Stadt und so Society und sowas hat sie noch nie gesehen und man merkt es deutlich und auch so diese erste Liebesgeschichte zu Sydney. In der zweiten Staffel, finde ich, hier sieht man, dass sie einfach durch viele Dinge sich durcharbeitet, durch ihre Trauer, durch den Schock, aber sie ist jetzt auch irgendwie sichereren Fußes auf dem gesellschaftlichen Parkett unterwegs, was alles irgendwie neu war in der ersten Staffel. Also man merkt einfach, dass sie reifer wird und erwachsener wird und im Zuge dieses Reifeprozesses traut sie sich eben auch Dinge, die sie sich vorher nicht getraut hat, wie zum Beispiel eben ihre Meinung zu äußern und auch zu dieser Meinung zu stehen, egal was die Konsequenz ist. Und ich finde also, diese zweite Staffel ist ganz deutlich eben so, wird uns da deutlich eine Entwicklung gezeigt. Und in der dritten Staffel und am Ende der zweiten Staffel hat sie diese Entwicklung im Grunde abgeschlossen. Und in der dritten Staffel setzt sie dann das um, was sie quasi in der zweiten gelernt hat. Und deswegen ist die dritte Staffel auch der richtige Zeitpunkt, um ihr da eine Liebesgeschichte zu geben, also die auch dann funktioniert am Ende, weil sie da an einem Punkt in ihrer persönlichen Entwicklung ist, wo das geht. Hier, finde ich, ist sie noch zu sehr, also in Staffel 2, zu sehr in ihrer persönlichen Trauer gefangen, um wirklich einen freien Kopf zu haben für irgendwas anderes als, ja, ihre eigene Trauer eben.
Also ja, also ist jetzt nicht so, dass ich die beiden nicht mochte, Colburn und
ja,
Charlotte. Das,
ja,
das ist überhaupt nicht. Ja, ich gebe dir auch absolut recht.
Aber das kannst du auf Colburn auch übertragen, weil ich finde, der hat nämlich auch eine ähnliche Geschichte wie Charlotte und der ist ja auch noch super in seiner Trauer gefangen. Also der muss auch erstmal über sich, seine Trauer, aber vor allen Dingen auch sein Trauma hinwegkommen, bevor er überhaupt eine Beziehung anfangen kann mit Charlotte, die irgendwie was taugt.
Ja gut, aber...
Das ist ja auch genau das, woran das scheitert hier in Staffel 2.
Aber das ist, sorry, wenn ich jetzt so lachen muss, aber das eigentlich verhält es sich dann in Staffel 2 ein bisschen so wie die meisten Männer, die ich beim Online-Dating kennengelernt habe. So von wegen, ja, ich möchte gerne Liebe haben, aber ich bin noch gar nicht so weit, dass ich jemals über meine Ex-Beziehung oder was auch immer in meinem Leben passiert ist, drüber hinweggekommen bin. Und erstmal muss ich mal darüber hinwegkommen und dann kann ich erst eine Beziehung haben.
Nein, sorry. Ich glaube, also es ist sorry, ja so, ist Charlotte ist ja, also bei, aber mit Colburn ist es ja so, Charlotte hilft ihm, glaube ich, zu akzeptieren, dass er sich nicht, also er gibt sich ja die Schuld für den Tod seiner Frau und Charlotte hilft ihm zu akzeptieren, dass er versuchen soll, weiterzugehen. Also dass er nicht selber in seiner eigenen Trauer, aber in seinen Vorwürfen an sich selber sozusagen gefangen ist, sondern sie sagt, man kann, du musst versuchen, eine Zukunft aufzubauen. Du kannst dein Leben nicht von der Vergangenheit bestimmen lassen. Das sagt sie ja auch genauso wörtlich zu ihm. Sie, also er braucht jemand von außen mit einer anderen Perspektive, der ihm das so sagen kann. Und deswegen hat er das Gefühl, nachdem sie ihm das so sagt, dass er jetzt weitergehen kann. Und das Weitergehen und auf die Zukunft sich konzentrieren, das ist dann als Symbol quasi Charlotte, mit der er denkt, dass er vielleicht eine Zukunft haben kann. Und die Tatsache, dass er wieder zurückfällt in diese Zweifel und dass er das Gefühl hat, er ist einfach schlecht für jemanden wie Charlotte, die so viel besser ist als er selber. Er sieht sich ja als schlecht eben, weil er sich verantwortlich macht für den Tod seiner Frau. Dieses Problem kommt ja dann, nachdem er das Gespräch hatte mit Lennox, weil der ihn ja verunsichert, der Sack, absichtlich. Und da denkt er, da gibt es dann zwei Dinge, finde ich, die da wichtig sind. Zum einen hat er das Gefühl, er würde quasi Charlotte ruinieren und gleichzeitig hat er, glaube ich, auch Angst, sich verletzlich zu machen wieder. Weil das ist ja auch was er selber auch sagt, dass er einfach Angst hat, sich zu öffnen und wenn er sich öffnet, macht er sich verletzlich. Das ist ja auch das, was seine Haushälterin ihm sagt. Die sagt ihm, verschließ dich nicht, Xander, sondern versuch irgendwie weiterzugehen. Also bestraf dich nicht dafür, für das, was du als deine Schuld ansiehst. So lässt sich eben nicht leben. Das zu verstehen und sacken zu lassen und dann auch umzusetzen, an dem Punkt ist er auch noch nicht. Da ist er erst in Staffel 3. Also beide haben quasi ihr Päckchen zu tragen und müssen erst durch ihre Traumata durcharbeiten, bevor sie in der Lage sind, sich dann aufeinander zu konzentrieren.
Was natürlich ein realistischer Blick ist auf eine Beziehung, als wenn man einfach sagen könnte, oh, ich habe plötzlich die Person gefunden, mit der ich den Rest meines Lebens zusammenführe und alle meine bisherigen Probleme machen.
Ja, also ich habe jetzt hier ein bisschen vorgegriffen, aber ich meine, das ist ja gut, dann lass uns die Storylines doch so durchgehen. Denn genau das ist also die Storyline Charlotte Colburn und die ganze Storyline von den beiden ist natürlich dann auch noch gespickt mit allen möglichen Szenen. Also es gibt eben die Szene, also und das sind die Szenen, mir leid, aber da hat dann die Romantikerin in mir hat dann einmal tief durchgeatmet und gesagt, ich liebe es. Wie zum Beispiel eben Charlotte mit den Kindern draußen ein Picknick macht, dann kommt Colburn dazu und sie hat ihm vorher schon gesagt, dass die Kinder irgendwie, also sie hinterfragt ja den Status quo, wie er dort im Hause Colburn gerade ist, den hinterfragt sie ja. Sie sagt, die Kinder brauchen einen Vater, es gibt keinen, den ich mehr bewundere, keinen Mann, den ich mehr bewundere als meinem Vater, was ich auch so einen schönen Satz fand und so irgendwie, das fand ich so schön, wie sie das so gesagt hat. Und dann aber auch die Perspektive, dass wir zum Beispiel wissen, dass Colburn ja selber wohl mit einem sehr abwesenden Vater aufgewachsen ist und auch einem Vater, wo es entsprechend Probleme gab, weil wir wissen ja zum Beispiel, dass er einen Bruder hat, aber da scheint offensichtlich das Verhältnis zwischen den Geschwistern nicht so richtig da zu sein. Also, und er hat ja auch erzählt von seiner Gouvernante, die die beiden Brüder ja eben mit dem Ledergürtel geschlagen hat, was für damalige Verhältnisse normal war, aber offensichtlich hat er ein etwas gestörteres Verhältnis, was ja auch Charlotte dann eben sagt und sie sagt, die Kinder erwarten sich einfach eine Vaterfigur, eine Vertrauensfigur und sie hinterfragt einfach, wie sie ist und sie sagt auch, das geht nicht, dass du die ganze Zeit quasi irgendwie und auch, sie hinterfragt ja auch seine Zielsetzung, also weil er sagt, ich möchte, dass sie sozusagen perfekt in die Gesellschaft irgendwie passen und sie sagt, ja Moment mal, wäre vielleicht besser, wir machen sie erstmal zu starken Individuen, bevor wir sie in die Gesellschaft einführen und all diese Dinge hinterfragt sie. Sie bricht es sozusagen Stück für Stück auf und das wird halt in verschiedenen Szenen gezeigt und diese eine Szene mit dem Picknick ist genauso, da sagt sie ja, bittet sie ihn dazu. Und wo er vorher noch Nein gesagt hätte, sagt er jetzt, ach, ein paar Minuten hab ich, ja. Und man sieht richtig, wie Leo aufblüht, weil ihr Vater sich wirklich auch ihr widmet und so weiter. Mhm. Und dann gibt's eben, dann unterhalten die sich und dann dann kommt dann Leo mit dieser Kornblume. Und das ist auch so eine wichtige Szene, weil sie reden dann über den Mythos der Kornblume. Die Kornblume steht als Symbol der Hoffnung auch. Also das ist, also wenn man das nachschlägt, dann weiß man, das Blau und Kornblume und Hoffnung und so weiter. Und dann sagt Charlotte relativ unschuldig, ach, das Kornblume ist meine Lieblingsblume. Und dann schenkt er diese Kornblume. Und alle so, oh mein Gott. Und das Lustige ist aber, wenn man sich dann den Rest von Season 2 und auch vor allen Dingen Season 3 anschaut, dann taucht dieses Motiv der Kornblume immer wieder auf in entsprechenden Szenen. Und zwar oft als kleine Details, zum Beispiel in Charlottes Kleid. Es gibt später ja dann die Szene, wo sie auf dieser Gartenparty sind von Lady Denham und da trägt sie dieses kornblumenblaue Kleid. Das ist schon absichtlich diese Farbe, die gewählt wurde. Oder auch später in Season 3, da hat sie ein Kleid, wo so viele, ganz viele kleine Kornblumen als Muster auf dem Musselin drauf sind. Oder aber man sieht es im Hintergrund irgendwie als Verschnörkelung an einem Spiegel oder so. Also du hast es ganz, ganz häufig als Symbol, das sich so durch die Szenen immer durchzieht. Und deswegen ist diese Szene halt auch so wichtig. Ja, also das ist so eine Szene, die mir auch sehr, sehr gut gefallen hat und wo ich sehr viel Spaß hatte. Und ja, und dann nähern sich eben die Kinder und Charlotte nähern sich an. Also Augusta, die doch sehr abweisend ist, öffnet sich dann auch peu à peu. Sie versucht ja dann noch Charlotte ein bisschen reinzulegen, so wie mit dem Spinett und so weiter. Aber grundsätzlich nähern die beiden sich dann an und Augusta findet dann auch in Charlotte eine Vertraute, wirklich eine große Schwesterfigur, die sie ja eigentlich so nicht hat.
Ja.
Nicht nur die Kinder und Charlotte nähern sich an, sondern eben auch da durch Charlottes Hilfe Colburn und seine Nichte und seine Tochter. Weil das Verhältnis ist ja doch auch recht unterkühlt. Und man darf auch nicht vergessen, dass Augusta zu ihm gekommen ist, nachdem ihre Eltern gestorben sind. Und das kann auch nicht so lange her sein. Also sie trägt ja auch noch Trauer, sie trägt ja auch noch Trauerkleid. Also ich denke, es ist kürzer als ein Jahr her. Und Charlotte und Augusta bonden sozusagen auch ein bisschen über eine gemeinsame Trauer, weil halt Charlotte auch sagt, ich weiß, wie es ist, um jemanden zu trauern. Und sie versucht ja auch immer mit Augusta dann über ihre Eltern zu sprechen, damit sie einfach schöne Erinnerungen hat und irgendwie auch ihre Trauer damit verarbeiten kann. Also sie macht es eigentlich schon sehr, sehr geschickt. Ja, und dann haben wir natürlich, klar, gerade mit Colburn und Charlotte haben wir auch noch so ein paar Szenen zwischendrin, was ich so süß finde, ganz am Anfang, da läuft ja der Hund hier noch so hinterher. Ja, und dann dachte ich mir noch so, ich glaube, das ist der Moment, in dem Colburn dann sich gedacht hat, okay, ich nehme sie doch als Gouvernante, weil wer hat ein besseres Gespür für den guten oder schlechten Charakter eines Menschen als ein Tier? Und dann die Tatsache auch, wie dann Charlotte dem Hund begegnet, nämlich, dass sie ihn freudig entgegennimmt und streichelt und nicht irgendwie wegscheucht oder so. Das sind ja alles sehr deutliche Dinge. Aber dann auch zum Beispiel, als dann das Pferd so nervös ist und er versucht, das Pferd einzufangen, Hannibal, und sie dann einfach ohne Angst auf das Tier zugeht und ihn beruhigt. Und ich dachte so, wow, Charlotte hat echt alle Männer auf Anwesen Colburn in ihrer Hand, ja. Also die weiß die alle zu besänftigen und ich dachte so, wow. Und wen ich auch sehr geliebt habe, war die Haushälterin, die immer mal so leise von hinten ihre Meinung ins Feld geschmissen hat, aber auch unheimlich loyal ihrem Chef gegenüber ist und auch für ihn und ihn auch verteidigt vor Charlotte und so, wenn sie vielleicht mal was sagt, was nicht so gut für Colburn aussieht. Und Colburn wirkt halt ab und zu mal auch sehr, wirkt immer wieder mal sehr streng und sehr harsch, aber man merkt irgendwie, dass der doch ein Herz aus Gold hat, ja. Also, ist alles so schön. Ja, so, Punkt. Also, das war Charlotte und Colburn.
Ja, die Story um Georgiana und Lockhart, Chas Lockhart, ist natürlich auch sehr interessant und ergibt sich ja so, Chas Lockhart gibt sich so als der Künstler, als der einfühlsame Künstler, der auf Georgiana eingehen kann, die sich ja zunehmend isoliert fühlt, weil sie ja quasi von Männern gejagt wird wegen ihrem Vermögen und sie weiß sich einfach nicht mehr, wem sie sich noch anvertrauen kann. Und er sagt halt, er findet halt einen Weg, in dem er halt sagt, ja, ich möchte gerne ein Bild von dir, ein Porträt malen. Und sie zuerst gehen sie ja mit, geht sie zuerst mit Arthur oder mit der Schwester vom Pfarrer dahin und lässt quasi es anstatt Frau, wow, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden
zuerst Fall, mit Arthur und dann kommt die Schwester hinterher, genau.
Genau, und auf jeden Fall hat sie auf jeden Fall immer zunehmend mehr Zeit mit ihm alleine, mit Lockhart, und die kommen sich, sie nähern sich immer wie mehr an und er gibt sich halt so als sehr einfühlsam und dann ist er irgendwann sehr, sehr verliebt in sie und sie lässt halt dann auch zu, dass sie verletzlich ist. Mir tut es echt leid um diese Figur. Die wird einfach nur verletzt, ne? Also ich meine, weil es stellt sich dann irgendwie mal heraus, ja, der ist halt auch letztendlich auch nur hinter ihrem Vermögen hin, weil er ist der Neffe von ihrem
Er ist der Grund, warum Sidney überhaupt in Antigua war.
Genau.
Man fragt sich nämlich auch, die Familie Parker genau, fragt sich die ganze Zeit, warum war Sidney überhaupt in Antigua und ist dann, und nur weil er da war, hat er Gelbfieber bekommen und ist gestorben, aber sie wissen irgendwie noch nicht wieso und dann kommen seine Sachen aus Antigua und da findet sich ein Brief drin von ihm und da löst sich dann am Ende alles auf. Er war nicht da, weil...
Weil, genau, Lockhart quasi das Erbe streitig machen will. Weil er sagt, In welchem Verhältnis stand er zum Vater
Ich
von
weiß es nicht
Georgiana?
mehr. Ob's, ich weiß es nicht mehr.
Neffe?
Cousin, Neffe, irgend sowas,
Irgendein
genau.
Verwandtschaftsgrad auf jeden Fall. Und er will quasi Georgiana das Erbe streitig machen und beziehungsweise hat er halt die Hoffnung, dass er sie quasi heiraten kann, glaub, und da
Ja,
ans
also
Erbe kommt.
verführen,
Verführen.
heiraten und dadurch an die Kohle kommt,
Ja,
genau.
genau. Und aber Georgiana merkt rechtzeitig, dass es tatsächlich halt einfach wieder nur eine Art und Weise ist, ihr das Geld abspenstig zu machen, was sie gehört. Und er muss dann gehen, ne? Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher,
Es wird
wie er
gar
gehen.
nicht richtig gesagt, was mit ihm passiert, sondern die letzte Szene ist halt, dass die Parkers sich um sie reihen und ihr wirklich auch bildlich den Rücken stärken,
Ja.
dann eben und sie konfrontieren dann eben Lockhart und dann ist quasi wird ausgeblendet, aber wir gehen davon aus, dass er dann abgehauen ist, genau.
Genau, und
Also
wir
sie
sehen
schmeißen
ihn
ihn
ja
quasi
wieder
raus
in der
aus
dritten
Sandy.
Staffel. Also so er gesehen, dass er nicht weg. Ja, genau.
Übrigens fand ich hier noch interessant, ja, das Verhältnis von Georgiana und Lockhart, ja, das war eine Liebesgeschichte, klar. Aber wir hatten zwischendurch auch immer wieder Szenen mit Arthur und Lockhart, wo ich tatsächlich kurz gedacht habe, die machen da ein schwules Paar draus in dieser Staffel. Also das war am Anfang, die waren sehr, sehr sympathisch, die Chemie hat sehr gut funktioniert. Und aber Arthur war auch immer so eine Figur, ich konnte den nie so richtig einordnen, weil der hat so eine kindliche Freude. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob der selber überhaupt weiß, also ob er einfach asexuell vielleicht ist. Oder ob er überhaupt oder einfach nicht interessiert an Beziehungen und Sex oder so. Also der wirkte immer so außerhalb sämtlicher Beziehungsverworrenheiten. Und dann gab es aber ein paar Szenen mit ihm und Lockhart, weil Lockhart ihn auch gezeichnet hat und sich versucht hat, mit ihm anzufreunden. Jetzt im Nachhinein wissen wir, er hat sich versucht, mit Arthur anzufreunden, weil Arthur der beste Freund von Georgiana war, ja. Also er hat versucht, darüber auch sozusagen ein In zu bekommen bei Georgiana. Aber da habe ich am Anfang in den ersten zwei Folgen oder so schon gedacht, okay, vielleicht lassen die beiden zusammenkommen. Es hätte auch so ein bisschen gepasst, so klischeemäßig, weil der Künstler, der halt vielleicht dann homosexuell ist oder so, weißt du, so in diesem Bohème-Feld und so. Aber da haben sie ja dann nichts draus gemacht. Das hat man dann so ab der dritten Folge hat man es dann gemerkt. Aber in den ersten beiden habe ich noch gedacht, oh, vielleicht kriegen wir hier eine schwule Romanze.
Ja
Ja.
gut, das hast du dann in der dritten Staffel gekriegt.
Ja, genau.
Ja.
Da haben sie es dann aufge
Da
den
haben sie
Faden
es,
haben sie dann aufgehoben.
haben sie dann, haben sie dafür,
Genau.
gut, lustigerweise habe ich das damals in der zweiten Staffel noch nicht gedacht. Also,
Ja,
ich fand,
es
ich
war
finde.
auch, es war die, ich war auch nicht sicher, ob ich da die Fangirl-Brille auf hatte, aber ja.
Ja, das kann natürlich sein. Aber auf jeden Fall, also Affe versucht ja auch Sachen zu organisieren für Sentinel, wenn ich mich recht entsinne, ne?
Also
Er
der versucht auch
versucht.
so ein bisschen seine Rolle zu finden, glaube
Ja,
ich. Also
genau.
so, aber der
Versucht
ist
ja
auch
auch
so ein
irgendwie so ein
bisschen.
bisschen die Rolle von Sydney
Richtig, der ist so
wahrzunehmen.
ein bisschen verloren nach Sydneys Tod. Der weiß auch nicht so richtig, wo er jetzt reinpasst in diese Brüderhierarchie, weil der große Bruder Sydney war ja der Erbe. Also der Älteste, der ist dann einfach weg. Ja. Ja.
Ist nicht Tom der Älteste gewesen?
Das habe ich auch gedacht, aber ich glaube nicht, weißt du wieso? Weil
Warum?
als dann nämlich sie doch seine Sachen durchgehen, da ist doch dieser Familienring und dann sagte doch die Frau zu, dann sagt doch Mary zu Tom, dass Sydney gewollt hätte, dass du den Ring trägst. Und ich glaube, der Ring hat immer nur der älteste Erbe der Familie, oder? Den
Okay, weil ich
Familienring.
hätte vom Alter aus Unterschied gesagt, dass Tom
Ich
auf
hätte auch
jeden
gesagt,
Fall
es ist
älter
Tom,
sein
aber
müsste.
dann ist es mit diesem Ring komisch, weil normalerweise trägt doch immer der älteste Sohn den Siegelring der Familie. Okay.
Keine Ahnung.
Gut.
Das
Deswegen, das hatte mich
übersteigt meine
verwirrt,
Kenntnisse.
weil ich hätte nämlich auch gedacht, ich habe auch gedacht, Tom ist eigentlich
Ja,
der
warum? Weil Tom ja
aber vielleicht
mindestens
ist Tom der
drei oder vier
Älteste
Kinder schon
und
gemacht hat.
Sydney war vielleicht der Erbe. Kann es so auch sein, vielleicht?
Ich weiß es nicht. Also auf
Ich
jeden
auch nicht.
Fall, ich habe keine Ahnung.
Klärt uns auf.
Ja, auf
Ja,
jeden Fall.
aber es gab auf jeden Fall auch so eine schöne Brüder-Bonding-Szene noch am Ende, wo dann eben Arthur und Tom auch gesagt haben, dass sie froh sind, dass sie sich noch haben. So, das fand ich irgendwie auch sehr herzzerreißend.
Ja.
Die Geschichte von Allison. Allison ist ja auf Männerfang und eigentlich hat sie verliebt sie sich in Captain Carter, der sehr galant ist und sehr charmant und mit ihr flirtet und ihr auch irgendwie. Und man meint, dass er irgendwie sich auskennen würde in Poesie und so weiter. Aber in Wirklichkeit hat er keine Ahnung und gaukelt ihr das vor. Und derjenige, der interessiert ist an Poesie und auch eigene Gedichte schreibt und so weiter, ist eigentlich Captain Fraser. Und dann haben wir so eine kurze Cyrano de Bergerac-Storyline, wo eben Captain Carter ein Gedicht von Fraser nimmt und das Allison eben zuschickt. kriegt und sie eben so von den, von, also das so mitnimmt und sie sich dann direkt schlagartig in ihn verliebt. Dann ist er ja auch noch charmant und gut aussehend. Sie hat einen Kutschenunfall dann auch zusammen mit Charlotte, wo dann ja auch Captain Carter das mitbekommt und quasi direkt hinrennt und sie irgendwie, ja, in Anführungszeichen rettet. Da spiegelt sich ja zum Beispiel auch die Szene so ein bisschen, die wir in Staffel 1, Folge 1 hatten, denn so fängt Sanditon ja an. Es fängt ja mit einem Kutschunfall der Parkers an. Deswegen treffen die ja überhaupt erst auf die Familie Haywood, ja, weil die eben auf einer Reise einen Kutschenunfall haben und dann eben für eine Nacht bei den Haywoods bleiben müssen und da eben Charlotte überhaupt kennenlernen und sie das und dann mitnehmen nach Sanditon, ja. Also das ist eine Spiegelung hier. Naja, und sie ist also von Captain Carter begeistert. Der erzählt ihr dann auch von seinen heroischen Taten im Krieg. Und später stellt sich dann raus, die heroischen Taten, die er beschrieben hat, waren eigentlich die von Captain Fraser, weil er viel zu jung ist, als dass er zu dem Zeitpunkt schon im Krieg hätte dienen können. Und Allison fällt ab Hucklein und sinkt da total auf ihn rein. Und ja, es gibt immer wieder schöne Szenen mit ihnen. Und es gibt aber auch Szenen, wo dann eben Fraser und Allison zusammen sind, aufeinandertreffen. Und da merkt man schon, die beiden haben auch eine Chemie, aber es ist mehr so eine Kabbelei. Also sie nimmt ihn nicht richtig ernst, während Fraser sich in Allison verliebt hat, aber sich das natürlich nicht getraut, ihr zu gestehen. Mhm. Und weil er ja eben auch seinem Kumpel Captain Carter ja natürlich nicht irgendwie die Frau abspenstig machen möchte, aber er nötigt trotzdem Carter auch dazu, ihr die Wahrheit zu sagen. Und Carter macht es nicht, weil er zu feige ist. Und Fraser gesteht Allison sogar seine Liebe einmal, ohne dass sie das mitbekommt. Es gibt nämlich eine Ballszene. Mhm. Und reden sie so ein bisschen spielerisch, wie das so ist, über Familie und Beziehungen und so weiter. Und dann sagt er, dass er sein Herz einer Frau geschenkt hat, aber die ihn quasi überhaupt nicht bemerkt, überhaupt, ja. Und dann sagt sie, er muss sich damit halt abfinden, dass sie nichts von ihm möchte und muss sich von Weitem halt anschmachten. Und dann versucht sie ihn ja noch irgendwie Hoffnung zu machen. Und im Grunde hat er ihr quasi seine Liebe gestanden, ohne dass sie das weiß. Und das ist in dem Moment echt bitter, weil wir alle als Zuschauer genau wissen, dass Carter eigentlich gar nicht der Richtige für sie ist. Und wir irgendwie alle, also zumindest ich, doch für Fraser irgendwie. Ich war Team Fraser. Mhm. Und am Ende ist es dann so, dass Carter mit ihr auf eine Bootsfahrt geht, um sie vermeintlich um ihre Hand zu bitten. Dabei stürzt sie ins Wasser und wäre fast ertrunken. Und statt dass Carter ihr hinterher springt und sie rettet aus dem Wasser, ruft er um Hilfe und hätte sie mehr oder minder ertrinken lassen. Und Fraser kriegt es Gott sei Dank mit und rettet sie dann aus dem Wasser. Und da bekommt sie erst mit, was für ein Feigling Carter ist. Der kann nämlich nicht schwimmen und ist deswegen nicht hinterhergesprungen. Und da kriegt sie auch erst mit, dass im Grunde alles erlogen und erstunken und erlogen war. Und dass Fraser davon wusste. Und sie ist enttäuscht von Carter und macht im Grunde dann mit ihm Schluss. Aber sie ist auch enttäuscht von Fraser, weil sie gedacht hat, das wäre ihr Freund. Mhm, und er hat halt ihr die Wahrheit nicht gesagt. Und Fraser ist dann auch derjenige, der quasi, der sich traut, dann bei ihr zu entschuldigen und sich auch dafür entschuldigt, dass er nichts gesagt hat. Und Fraser ist zu feige. Und später dann bei einem Ball treffen sie aufeinander und Allison geigt ihm dann die Meinung und sagt, dass er halt ein Idiot ist. Tschüss. Hände abgestaubt und weg. Und ab da nähern sich dann eben Allison und Fraser an. Und die beiden, finde ich, haben die allerschönste Tanzszene, die ich in einem Austen-Verfilmung je gesehen habe, weil die super intim wirkt. Also es werden eingefangen mit der Kamera, wie sie sich die Hände reichen und wie die Hände auf den Hüften ruhen und wie sie halt tanzen. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Tanz bei Austen ja immer eine Gelegenheit ist, wo die Leute sich halt anfassen können und privat miteinander sein können im öffentlichen Raum. Und das ist eine so wunderschöne Szene mit Alice und Carter. Ich liebe die sehr. Und irgendwie die beiden haben, also das ist von der Kamera sehr, sehr schön eingefangen. Und wir haben auf diesem Ball auch noch mehrere Tanzszenen. Wir haben auch eine Tanzszene zwischen Charlotte und Colburn, die da auch wieder erste Annäherungsversuche quasi haben. Wir haben aber auch eine Tanzszene zwischen Charlotte und Lennox. Lennox, der die ganze Zeit ja auch um Charlotte freit, also der sich ja auch verspricht, dass sie vielleicht seine Frau wird und auf diesem Ball ihr ja dann auch einen Heiratsantrag macht, aber nicht super romantisch, sondern nach dem Motto, ja, also ich bin davon ausgegangen, dass du meine Frau wirst. Und sie sagt, ich habe deutlich zu verstehen gegeben, dass ich nicht heiraten will. Und daraufhin ist er halt super beleidigt, reißt sie an sich und küsst sie und sie will aber nicht geküsst werden, also super übergriffig. Und sie stößt ihn dann auch von sich und will ihm, glaube ich, eine scheuern, aber er hält dann so ihre Hand am Handgelenk fest, ziemlich hart auch, also es sah schon sehr gewalttätig aus und sagt, wie kannst du es wagen, mich anzugehen, denk an deinen Rang. Also er schmeißt dir quasi deutlich vor die Füße, dass er denkt, er sei ranghöher als sie und was Besseres, gerade auch, weil sie ja auch als Gouvernante arbeitet und es zeigt halt sehr deutlich, wessen Geistes Kind sie ist. Und sie reißt sich dann nur los. marschiert dann weg und läuft natürlich direkt Colburn in die Arme, der schon die ganze Zeit so ein bisschen Beef hat mit Lennox, denn wir wissen, die beiden haben eine Vorgeschichte, wir wissen aber nicht so richtig, welche. Und welche das ist, die kriegen wir dann jetzt eben zählt, denn nachdem Charlotte ja dann Colburn in die Arme läuft und er sie dann nach Hause bringt, weil sie so aufgelöst ist, sie hat auch nur geweint und so, bittet er sie noch mit in seinen, wie sagt man da, in seinen Paraderaum, Sitzraum. Study. Und da, ja, und da erzählt er ja eben die ganze Vorgeschichte, also was mit seiner Frau passiert ist, denn seine Frau, stellt sich heraus, war unglücklich in der Ehe, die beiden waren, also die Ehe war, hatte eine Krise, daraufhin ist sie nach London.
Genau.
Ich glaube, zu ihrer Schwester, gell? Und hat dort dann Colonel Lennox kennengelernt und hat dann eine Affäre mit ihm hinter dem Rücken von Colburn angefangen und ist dann von ihm schwanger geworden.
Genau, und er hat sie dann sitzen gelassen.
Er hat sie sitzen gelassen und sie hat sich nicht nach Hause getraut. Und Colburn war dann aber quasi so manns genug, dass er gesagt hat, nein, komm nach Hause, ich will nicht, dass du also geschannt und aus der Society ausgeschlossen irgendwie leben musst, und hat sie nach Hause geholt und hat gesagt, ich nehme das Kind auch an. Aber die beiden haben nie mehr richtig zueinander gefunden, weil er natürlich bitter war und ihr das vorgeworfen hat. Und dann kam Leo auf die Welt und nach der Geburt war seine Frau nicht geschwächt und hat sich dann irgendwann, dann haben die beiden einen Riesenstreit gehabt und er hat ihr Sachen an den Kopf geschmissen, hat er gesagt, ich war so grausam und so schrecklich, ich werde ich mir nie verzeihen können. Und nach diesem Streit ist sie halt im Nachthemd nur rausgelaufen in den Park, in den Regen und Sturm, also hochdramatisch.
Ja,
und danach ist sie halt erkrankt und gestorben und er ist halt davon überzeugt, dass sie im Grunde genau wusste, was sie gemacht hat und es darauf angelegt hat, dass sie dann krank wird quasi. Und gleichzeitig glaubt er aber auch, er hat sie halt in den Tod getrieben damit.
Ja, also sie hat mehr oder weniger Suizid begangen.
Ja, also wenn man, also es dauert ja doch ein bisschen, bis man dann krank wird. Also nur weil man in den Regen rennt, wird man ja nicht automatisch krank. Aber also sie hat schon darauf angelegt.
Sie hat darauf angelegt, genau. dass sie auch sterben kann. Also ich meine, damals genau. Zeit anders als wir. Sterben ja normalerweise nicht an einer Erkältung.
Es war dann vielleicht auch eine Grippe oder so, aber es war schon, also es war klar. Ich glaube, es war so ein bisschen auch beides, weil ich glaube, das war einfach die Verzweiflung und die von der Art und Weise, wie es erzählt wurde, sowohl von Augusta aus ihrer kindlichen Perspektive als auch von Alexander Colburn. Es klang auch ein bisschen so, als sei sie vielleicht depressiv gewesen irgendwie. Also ja, ganz schwierig.
Genau.
Ja.
Und da fühlt sich auf jeden Fall sehr schuldig, genau.
Ja, und das Dumme ist, diese Diskussion, wo halt Alexander Colburn dann Charlotte erzählt, dass wahrscheinlich Lennox der Vater von Leo ist.
Das hört Leo.
Also die lauscht in der Tür und kriegt es mit. Und dann ist nämlich auch die Szene, wo das Ganze dann irgendwie so eskaliert, dass Leo dann abhaut und zu Lennox rennt und sagt, du bist halt mein Vater. Und er dann aber sie komplett von sich weist und sagt, nein, ich bin nicht dein Vater, dieser Mann ist dein Vater. Zeigt dann eben auf Alexander Colburn, der halt mit Charlotte bei Lennox eingetroffen ist, sie sucht und da eingetroffen ist und dann aber auch sagt und dann aber auch erklärt, was er gemeint hat und zu Leo sagt, es geht nicht darum, du wirst immer meine Tochter sein, ich werde immer quasi dein Vater sein, es ging nur darum, ich bin nicht der Vater gewesen, den du verdienst. Und Leo ist total süß, weil sie ist halt 9, ja, und die hat es halt leicht auch zu verzeihen und sagt dann auch, ach, ich bin halt froh, dass du es bist und nicht er. Und ich dachte so, ach Gott, wie niedlich. Und dann haben die halt ihren großen Vater-Tochter-Bonding-Moment und damit hat ja im Grunde Charlotte genau das erreicht, was sie ja versucht hat. Eben diese Familie irgendwie wieder zusammenzuführen. Ja, also sehr, sehr schön. Und auch die Annäherung zwischen Colburn und Augusta hat geklappt, weil er hat sie in die Gesellschaft eingeführt. Und auch wenn es ein bisschen schief gegangen ist zwischendrin, Augusta hat dann noch irgendwie so eine ganz dramatische Szene, wo sie in Ohnmacht fällt, weil sie ihr Mieder zu eng geschnürt hat und keine Luft mehr gekriegt hat und so. Aber ja, er hat halt erste Schritte unternommen, als ihr Vormund und Guardian sozusagen sie in die Gesellschaft einzuführen. Und darüber haben sich die beiden auch angenähert, ja. Also, ja, das klappt irgendwie alles und ist schon sehr schön. Ja, und aber um auf Allison und Fraser zurückzukommen, die beiden nähern sich dann an. Und dann, bevor die Armee dann wieder verschwindet aus Sanditon, also abreist, lässt Fraser Allison ein Geschenk da und sagt, sie soll es aber bitte erst öffnen, wenn er dann weg ist. Beziehungsweise, ja, wenn die Armee weg ist. Und sie öffnet es aber dann halt ein bisschen früher. Und in dem Geschenk ist halt ein Buch mit Gedichten, die handgeschriebenen Gedichten, offensichtlich von Fraser. Und dadurch findet sie heraus, dass das Gedicht, das so toll war und aufgrund dessen sie sich in Carter verliebt hat, dass das in Wirklichkeit von Fraser war. Ja. Woraufhin sie dann mit den Mädels zusammen, also Georgiana und Charlotte, eben die Beine in die Hand nimmt und ihnen hinterher rennt. Und dann stellt sich natürlich heraus, wie in jeder guten Rom-Com-Klischee-Komödie, er ist schon weg, unterwegs nach Indien, also so wirklich ganz weit weg von allem irgendwie, nicht nur so mal im Nachbardorf oder so. Und dann ist sie halt niedergeschlagen, kommt sie nach Hause zurück und da steht er dann aber im Vorraum, weil er sich noch verabschieden wollte von ihnen. Tada! Und dann kommt natürlich die große Willst du mich heiraten Szene und ach, ganz hübsch, ganz toll und oh, so schön. Und auch noch so lustig, weil sie kommt ja aus einer Bauernfamilie und sie hat gesagt, nie im Leben wird sie eine Bauersfrau. Mhm. Also nie im Leben wird sie jemand heiraten, der auch Bauer ist. Und was stellt sich raus? Er ist ein irischer Bauer. Also seine Familie hat einen Bauernhof in Irland. Und ich dachte so, oh Gott. Und sie nimmt es aber auch mit Humor. Also spielt dann alles keine Rolle. Und ja, ach, das ist halt so eine ganz klassische Love-Story. Und irgendwie auch schön, dass dann Allison da mit so einer schönen Liebe nach Hause geht. Im Grunde bekommt Allison das, was Charlotte halt nicht bekommen hat. Also die erste Staffel Liebesgeschichte, die Charlotte halt haben sollte, die hat jetzt Allison hier in der zweiten Staffel gekriegt. Ja. Ja.
Genau.
Genau. Und dann haben wir noch die Story um Clara und Esther und Edward.
Genau. Esther, die ja bei ihrer Tante Lady Denham ist und die dann sich dem Arzt anvertraut, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Der hat so einen
Dr. Fuchs.
Genau, dem deutschen Arzt, Dr. Fuchs, genau.
Genau.
Und er versucht, mit diversen Mitteln zu heilen. Aber Edward hat quasi die Chance ergriffen und vergiftet sie nach und nach, weil Clara hat die Szene betreten und Clara ist hochschwanger und er versucht halt quasi...
Ja, die ist ja eigentlich geschandt worden von Lady Denham.
Genau, und er versucht
und jetzt kommt sie zurück, übrigens auch total verdreckt, also offensichtlich ohne irgendwelche finanziellen Mittel und sagt, ich bin schwanger von Edward, ja, nimmt mich bitte wieder in den Schoße der Familie auf.
Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, warum versucht er sie zu vergiften, weil er dann mehr Geld kriegt?
Er möchte, also Esther unterstellt Clara, dass sie irgendwie unlautere Absichten hat, aber dann bekommt Clara ihr Kind, da ist sie übrigens auch mit Esther alleine und Esther, die ja diesen starken Kinderwunsch hat, für die ist es eine sehr schwierige Situation, aber in dem Moment, in dem halt Clara ihre Hilfe braucht, ist sie da und unterstützt sie bei der Geburt. Und man kriegt ziemlich schnell mit, dass Clara wohl eine postnatale Depression hat und sich um das Kind nicht kümmern will und das von sich weiß. Und Charles und Esther versucht halt, Clara zu helfen, dass sie da Zugang zum Kind findet. Und gleichzeitig merkt man aber, wie schwer das für Esther ist, weil sie ja sich eigentlich ein Kind wünscht, aber nicht haben kann. Und dann haben wir da Edward, der plötzlich, als das Kind irgendwie auf die Welt kommt, plötzlich Vatergefühle irgendwie entwickelt, keine Ahnung, aber gleichzeitig darin auch seine Chance sieht, wieder zurückzukommen in die Familie Denham, denn er ist ja von seiner Tante noch, wird immer noch von seiner Tante nur geduldet, ja. Mhm. Und weil sie hat jetzt Clara quasi wieder aufgenommen als Familienmitglied aufgrund des Kindes und er sieht jetzt seinen Zugang zur Familie, er sagt sich wieder, wenn er Clara heiratet, dann ist er quasi wieder zurück, stabil, fest in der Familie Denham. Plus, es gibt eben diesen Erben. Also er hat halt als positiven Vorteil, er bringt diesen Erben halt mit. Und genau die gleiche Argumentation hat ja Clara, die sagt, ich bringe den Erben in die Familie. Also es kann sein, dass ihr mich hasst, aber das ist scheißegal, solange ich dieses Kind hier habe. Das ist mein Druckmittel, ja. Und Edward möchte sich an Esther rächen, weil sie ihn von sich, also weil sie ihn halt komplett ignoriert und sich komplett von ihm gelöst hat. Diese Co-Abhängigkeit irgendwie, die war ihm super wichtig. Und er möchte sich jetzt an ihr rächen und er kriegt halt mit, dass die Schwachstelle Esthers eben dieser Kinderwunsch ist. Er vergiftet sie dann peu à peu, ich weiß gar nicht, mit irgendeinem Gift, keine Ahnung, Laudanum oder was auch immer, in Getränken und Essen mischt es halt unter, sodass sie so Halluzinationszustände hat und irgendwie mental neben sich steht und gegenüber seiner Tante, sie fängt halt an, verrückt zu werden aufgrund ihrer, Dr. Fuchs sagt es ja, aufgrund der vergifteten Bärmutter, die sie in sich trägt, die offensichtlich ja auch kein Kind austragen kann, das würde quasi die mentale Gesundheit der Patientin vergiften und sie in die Hysterie und Verrücktheit treiben. Ja, okay.
Der Wandel der
Gebärmutter. Also reine Rache von Edward, ja.
Genau, und er hält quasi auch ihre Briefe von ihrem Mann, also Lord Babington zurück und sie hat das Gefühl, ja, er ist jetzt verstoßen oder so, ne? Er fängt die ab.
Ja, genau, ja, sie ist komplett alleine und ja, geschandt von ihrem Mann.
Genau, weil sie eben kein Kind produzieren konnte und sie wird immer wie verzweifelter und verzweifelter. Ja, aber letztendlich, Clara hat dann irgendwann mal ein Herz und sagt so, ja, Nee, wir vergiften sie schon seit Wochen und gesteht das
Also
gegenüber
sie ist
Lady
nicht
Diana.
verrückt, sondern das sind halt eben Symptome dieser Vergiftung, genau.
Ja, genau. Und
Und warum nimmt sich Clara ein Herz?
ich
Oder
glaube,
warum sagt sie dann die Wahrheit am Ende?
es war es nicht so, weil sie eigentlich ja gesehen hat, dass Esther ihr sie ja unterstützt hat und sie eigentlich das irgendwie nicht mehr verantworten kann, jetzt wo sie ein Kind hat und irgendwie.
Ja,
Also
also
es
sie
ist.
entwickelt plötzlich sie entwickelt plötzlich ein Gewissen,
Ein
weil sie sagt
Gewissen,
ja dann
ja.
auch, als dann Edward ja ihr den Plan dann sagt, komm, lass
Ja.
uns sie vergiften und so weiter und aus dem Weg räumen, dann sagt sie auch, das kann ich nicht. Esther war die einzige Freundin, die ich hatte, die hat mich so unterstützt mit dem Kind, das geht nicht. Und dieses schlechte Gewissen, das packt sie dann auch. Also es dreht sich alles eben auch um dieses Kind, genau. Und
Ja.
Clara ist aber auch die ganze Zeit davon überzeugt, dass sie eben keine gute Mutter sein kann. Sie sagt, das Kind braucht eine Mutter und ich bin alles, was eine Mutter nicht ist. Ja.
Genau,
Und
und es.
natürlich auch dieses Gespräch zwischen ihr und Esther, zwischen Clara und Esther, wo Clara ja auch noch so sagt, wie bösartig kann das Schicksal sein? Du, der ein Kind unbedingt will und nicht kann, und ich, der kein Kind will, aber hat.
Ja,
Und das ist
genau.
dann auch am Ende die Lösung, denn
Sie lässt das Kind,
Clara,
Clara lässt
genau,
das
haut dann
Kind,
ab.
genau, lässt das
Ja.
Kind zurück und Esther nimmt sich dem Kind an und bringt es quasi zu ihrem Mann zurück.
Also
Und
sie
Edward
nimmt das
kriegt,
Kind als eigenes Kind an, genau.
genau, und Edward kriegt einen Arschtritt. Der
Ja, ich weiß
zweite.
gar nicht, Edward weiß auch gar nicht, dass Esther den Jungen hat, sondern er weiß nur, seine Tante sagt nur, dass das Kind weit weg vom Vater aufwächst. Mehr sagt sie, glaube ich, dazu nicht, gell?
Genau. Und er muss sich dann quasi in der dritten Staffel beweisen, dass er ja quasi sich wirklich rehabilitiert, weil er fliegt ja auch aus der Armee, weil er glaubt, das Geld
Ja.
nicht bezahlen kann für den Rang,
Genau,
wo
für
er
den
nicht.
Posten, für den Armeeposten. Der hat sich den
Genau.
Armeeposten erkauft und hat halt gehofft, dass die Tante den bezahlt, aber macht sie
Ja,
nicht, genau.
hat sie nicht.
Stattdessen, also damit er quasi die Anknüpfung an die Tante weiterhin hat, weil die hat ja die Kohle und er erwartet sich ja Kohle von ihr, zwingt sie ihn ja eben quasi so ein Rehabilitationsprogramm zu durchlaufen. Das sehen wir dann in Staffel
Genau.
3 zusammen mit dem Pfarrer und so. Also ja,
Ja, ich
Ja, das
glaube.
heißt, Esther ist eben aus dieser Geschichte gut rausgekommen und hat jetzt das Kind und Clara ist weg und Edward ist eben zu Recht abgestraft. Georgiana ist auch, ist noch nicht volljährig, aber ist zumindest jetzt dem Mitgiftjäger Lockhart irgendwie nicht mehr auf der Schliche, also nicht auf den Leim
Landgang,
gegangen,
genau.
aber die Anklage gegen sie von Lockhart, die hängt immer noch im Raum. Die spielt dann in Staffel 3 auch noch eine größere Rolle.
Genau.
Allison und Fraser haben ihr Happy End. Arthur und
Und
Tom
Tom.
haben ihr Brüderbonding und Tom hat ja auch so eine kleine Nebenstory gehabt. Er hat nämlich, weil wir ja gesagt haben, schlechter Geschäftsmann, er hat die Gelder, die ihm anvertraut wurden, also hat die Kohle, die ihm irgendwie anvertraut wurde, verspielt und schafft es dann aber auch, also bei den Soldaten hat er gewürfelt und so weiter und Karten gespielt und schafft es dann am Ende, aber Gott sei Dank aus dieser Situation dann auch wieder rauszukommen, was am Ende dann auch dazu führt, dass die Soldaten eben aus Sandton abziehen. Aber da gibt es eine schöne Szene mit Mary, die ihm halt vorwirft, hast du nichts gelernt aus der Geschichte mit Sydney und da erfährt Tom erst, weil er das tatsächlich nicht wusste, dass Sydney ja die Ehe mit Eliza so und so, ich habe vergessen, wie sie heißt, also die er
Genau,
dann geheiratet hat,
ja.
ja nur eingegangen ist wegen ihres Geldes, damit sie die Schulden von Tom bezahlt und er in Wirklichkeit aber ja in Charlotte verliebt war und sie hätte heiraten wollen. Das sagt er ja auch, hat er in einem Brief an sie auch geschrieben. Das erfahren wir in der ersten Folge auch. Und da öffnet ihm Mary erstmal die Augen und dann macht er sich ja auch totale Vorwürfe, ja, dass er quasi das Lebensglück seines Bruders zerstört hat wegen seiner Dummheit. Und deswegen, also aber das kriegen wir dann wieder hingebogen und so, aber das war auch so eine kleine Nebenstory, die dann noch gelaufen ist. Und ja, aber die Story von Charlotte und Colburn, also eigentlich haben wir dann jetzt ja gedacht, sie haben zusammengefunden.
Genau, es gibt auch einen schönen Kuss, der so ein bisschen
Ja,
an.
es gibt sogar zwei Küsse, glaube ich. Oder es gibt nicht noch einen, als sie da irgendwie da unterwegs sind, irgendwie draußen in der Natur. Aber es gibt auf jeden Fall einen sehr stürmischen Kuss, nachdem er ja die Wahrheit erzählt hat über seine Frau und sie ja dann sagt, gib dir keine Schuld und so.
Genau. Und es sieht ja nicht so aus, als würden sie sich verloben, aber
Ja,
dann.
also sie erwartet halt, als sie sich das nächste Mal treffen, erwartet sie im Grunde, dass er sie fragt, ob sie ihn heiraten möchte. Und er aber entschuldigt sich bei ihr und sagt, er hat sich von seinen Gefühlen überwältigen lassen, es tut ihm furchtbar leid. Und dann sagt sie irgendwie, ja, also du möchtest mit mir gar nichts zu tun haben, du willst nur irgendwie. Und dann sagt er irgendwie, ja, also wenn es irgendwie um das Gehalt geht und so, und dann sagt sie, das ist es alles, was ich für dich bin, die Gouvernante, mehr nicht. Und da weiß er irgendwie so gar nicht richtig, wie er reagieren soll. Du merkst schon, dass ihm das auch nicht leicht fällt, aber irgendwie, ja. Und diese Reaktion, Person, dass er sie eben so von sich stößt, das passiert, nachdem er nochmal mit Colonel Lennox gesprochen hat und der ja Zweifel in ihm gesät hat und gesagt hat, nachdem du deine Frau so ruiniert hast, du warst da klar dran schuld, glaubst du überhaupt, dass du jemand wie Charlotte verdient hast, du wirst sie auch nur ruinieren, ja? Und das ist eben die Angst, die er hat, sich da verletzlich zu machen und vielleicht Charlotte, die er als viel zu gut für sich empfindet, auch zu zerstören. Und deswegen stößt er sie halt von sich. Und Charlotte ist halt echt am Boden zerstört, weil er ja im Grunde sagt, ich nehme alles zurück, es war nie was gewesen, sorry, ja? Und dann kündigt sie und haut ab. Und nachdem sie halt aus dem Haus gerannt ist, gibt es zwei Leute, die ihm da nochmal ins Gewissen reden. Zum einen ist es seine Haushälterin, die auch so ein bisschen, finde ich, an Mutters Statt steht, so ein bisschen auch vom Alter her. Es fühlt sich so an. Die kannte offensichtlich Alexander auch schon, als er so Junge war. Und die nennt ihn ja auch nicht Alexander, die nennt ihn, also sie darf ihn beim Vornamen nennen, das ist ja auch schon ungewöhnlich. Deswegen merkt man auch, es hat so ein bisschen auch sehr freundschaftliches Verhältnis, mütterliches Verhältnis. Und sie nennt ihn Alexander, was halt auch so eine Abkürzung von Alexander halt ist. Und sie sagt halt auch, lass die Zukunft nicht von der Vergangenheit bestimmen, vergrab dich nicht, sondern es ist, Miss Hayward ist das Beste, was dir passieren kann, ja. Und das Gleiche sagt auch Augusta nochmal, die sagt, ich weiß nicht, was vorgefallen ist, aber Charlotte hat so viel Freude und Licht und Leben in dieses Haus gebracht, das so lange im Grunde ein Mausoleum war, das ist ja auch das, was Charlotte Colburn vorwirft. Und deswegen, und lass dir das nicht durch die Finger gleiten, sondern reite ihr hinterher. Und das macht er dann auch, er reitet ihr dann hinterher und sie ist bei den Parkers und empfängt die dann auch eben im Salon und da versucht er das ja zurückzunehmen. Also dann sagt er quasi, es tut ihm leid, wie er sich benommen hat und bevor er aber dann was sagen kann und irgendwelche Gefühle irgendwie ausdrücken kann oder so, schneidet sie ihr eben das Wort ab und sagt, sie würde total verstehen, was er gemeint hat und egal, was er jetzt zu sagen hat, aber sie könnte niemals Gefühle, positive Gefühle für einen Mann entwickeln, der sie mit so wenig Respekt behandelt. Und auch hier, also es ist sehr, sehr viel von Austin halt, sehr, sehr viel von Stolz und Vorurteil geklaut. Und also sie sagt halt quasi, sie kann sich auf ihn nicht einlassen, nachdem er sie so verletzt hat. Und dann sagt er halt, okay, ich verstehe und verabschiedet sich dann, und dann schließt sich halt die Tür, sie ist alleine in diesem Raum und dann fängt sie bitterlich an zu weinen. Und diese Szene, wo sie wirklich einfach herzzerreißend schluchzt, die habe ich so gefühlt. Ich finde, die Schauspielerin hat das so wahnsinnig gut gespielt. Es war hochdramatisch. Klar, Soap-Opera ist nichts dagegen. Aber das habe ich echt gefühlt. Es tat mir so leid in dem Moment für sie. Und ja, und damit ist diese Geschichte auch gegessen gewesen. Also Colburn ist dann halt gegangen und sie stand halt da herzzerrissen und todtraurig. Und in der allerletzten Szene, ganz am Ende, sehen wir dann nochmal, dass die Familie Parker sie dann bei sich zu Hause besucht, weil sie ist wieder zurück bei ihren Eltern daheim.
Genau.
Und da ist ein junger Mann an ihrer Seite, den sie vorstellt und sagt, das darf ich vorstellen, das ist Ralph Sterling. Und dann sagt Ralph, ach ja, Familie Parker, schön, sie mal kennenzulernen. Charlotte hat schon viel über sie erzählt. Haben sie schon die Neuigkeiten gehört? Und die Parkers und auch Georgiana gucken sie alle nur mit großen Augen an und fragen, was für Neuigkeiten? Und dann endet eben diese Staffel auf einem Boom, Boom, Boom. Nämlich, ja, wir haben uns verlobt.
Genau.
Das heißt also, Charlotte ist mit Ralph verlobt. Und alle schon so, oh nein! Also, Team Lennox war verzweifelt, Team Colburn war verzweifelt, Team Ralph, Team Sterling gab es noch keins, glaube ich. Das ist ja so ein Jugendfreund, den sie aus der Kindheit hatte und die beiden waren sich im Grunde versprochen und es war immer klar, dass sie irgendwann mal heiraten. Ja, also es war so, und alle so, was, oh mein Gott. Und das ist halt das Ende von dieser zweiten Staffel und ja, und jetzt konnte ich natürlich nicht erwarten, was in Staffel 3 dann passiert, weil wir alle gedacht haben, nur so, nein, lass sie nicht Ralph heiraten. Ja, also es war schon. Was ich noch ganz schön fand, war, ich gucke gerade nochmal, was ich mir aufgeschrieben hatte, so ein, zwei Szenen. Wir hatten die Ballonfahrtszene, fand ich noch ganz nett.
Genau.
Die war optisch auch wunderschön. Da hatten sie eben so eine Geschichte, wo Lennox und Charlotte dann eben im Ballon hochgeflogen sind und Arthur dann den Tag gerettet hat, weil der Ballon wäre fast weggeflogen, aber er hat sich ans Seil gehängt und alles war wieder gut quasi. Dann hatten wir auch noch die Szene auf der Gartenparty von Lady Denham. Eine kleine Geschichte, die auch noch erzählt wurde durch die ganze Staffel hinweg, die aber keine so riesige Rolle gespielt hat, war der Zuckerboykott von Georgiana. Weil die gesagt hat, also Zucker wird halt von Sklaven angebaut und deswegen boykottiert sie das. Und hat sich damit ja auch gegen Lady Denham gestellt, so ein bisschen. Und da gab es aber eine Gartenparty bei Lady Denham. Da gab es auch ein Bogenschießen-Wettbewerb, wo ja dann auch Lennox und Colburn sozusagen so ein bisschen in Rivalität geraten sind und beide halt geschossen haben und aber die beste Bogenschützin des Abends tatsächlich Charlotte war. ja, und da hat man aber auch gesehen, Lennox hat ja dann Charlotte gebeten, quasi an seiner Stadt den Fall zu schießen. Mhm. Und da hat man auch gesehen, was für ein manipulatives Arschloch Lennox ist, dass er sie einfach auch in diese Situation bringt. Mhm. Dass sie das quasi machen muss, weil sie muss ja auch, sie kann ja vor versammelter Gesellschaft nicht einfach Nein sagen, weißt du? Mhm. Mhm. Ja, also das finde hat man hat da auch so ein bisschen gesehen, was für ein Typ halt dann Lennox ist. Und das fand ich war noch eine sehr, sehr schöne Szene. Dann hatten wir, ne genau, ich glaube, das war so das so ein bisschen. Was noch ganz nett war, es gab immer so kleine Details, die ich ganz hübsch fand, zum Beispiel das Spinett von seiner Ex-Frau, also von seiner verstorbenen Frau, das hat er ja quasi zugelassen und abgeschlossen. Und ein Zeichen dafür, dass quasi Charlotte es geschafft hat, so dieses verkrustete alte Trauer und alles, was damit zusammenhängt, irgendwie aufzubrechen auch, war halt, als zum Beispiel er dann gesagt hat, okay, er hat das Spinett aufgeschlossen, stimmen lassen und es dürfte wieder benutzt werden, ja, und hat wieder Fröhlichkeit und Musik ins Haus gebracht. Also das sind so, so ja, sehr deutliche Zeichen eben für solche Dinge. Übrigens, der Fastkuss zwischen Georgiana und Lockhart, der war ja auch fies, weil alle haben darauf gewartet, dass sie sich jetzt hoffentlich gleich bald küssen. Und dann war es auch kurz bevor es dann zum Kuss kam, kam dann die Gouvernante, nicht die Gouvernante, die Chaperone, die Pfarrersschwester dazwischen und alle genau. So, nein. Genau. ja. Also am allerallerschönsten fand ich tatsächlich die Tanzszene zwischen Allison und Fraser. Und das hat mich selber auch überrascht. Und ich meine, wir hatten halt so ein paar klassische Szenen, so typische Austen-Szenen halt, ja. Oder die halt natürlich auch bedient werden. Oder Austen-Verfilmungsszenen. Also es gibt ja mittlerweile so viele Verfilmungen. Und das sind halt oft die Tanzszenen oder, ja, oder auch Kommentare. Und wenn dann Leute irgendwie, sie lieben sich und sie necken sich, aneinander geraten und sich dann irgendwie, aber auch wenn Charlotte sich dann gegenüber Colburn halt dich ins Boxhorn jagen lässt und Colburn dann aber irgendwie, ja, auch seine weiche Seite zeigt und ach ja, und dann aber auch, ja, und dann Lockhart und ach ja, es war halt alles irgendwie, wir haben halt, ja, wir haben ganz, ganz viel Drama gehabt. Es war super viel Drama und Soap-Opera und historisch nur so halb korrekt, aber ganz ehrlich, mich hat das voll abgeholt. Ich war sehr, sehr gut unterhalten.
Ja, schön. Also ich muss sagen, für mich ist die interessanteste Figur eigentlich jetzt durch alle Staffeln hinweg ist Georgiana. Mit der kann ich am ersten noch bonden, weil ich finde, ja, sie gerade in der dritten Staffel dann auch nochmal so Selbstentscheidungen trifft, die für sie richtig sind und weil sie sich da auch rauskämpft. Und ich meine, sie ist am Anfang ist sie so ein bisschen in der ersten Staffel, wenn ich das recht entsinnen habe, war sie noch so relativ so ein bisschen ein verwöhntes Kind. So ein bisschen dieses.
Ja, wir haben auch nicht gesagt, aber ich, das denke ich, weiß man ja. Also, Charlotte ist halt auch eine schwarze Schauspielerin und die halt auch. Und das ist auch ungewöhnlich, dass man eben eine schwarze Figur und einen schwarzen Charakter hat, eben in dieser Gesellschaft. Und das ist aber auch was sie auch tatsächlich in Character auch zur Sprache bringt, weil sie sagt: Wäre ich ein weißer Mann, würde man dann Erbe anfechten? Ich glaube ja nicht. Ja.
Nee, natürlich nicht. Aber ich finde auch, dass sie, also am Anfang ist sie schon einfach nur sauer auf die ganze Welt und sieht sich hauptsächlich als Opfer und sie ist sicherlich auch das Opfer in vielen Dingen, aber sie befreit sich so aus dieser Rolle raus und emanzipiert sich zu einer Frau, die dann am Ende auch einfach eigene Entscheidungen trifft und sagt so, ja, ich mache das, was für mich richtig ist und ich entscheide wirklich nur noch für mich selber. Und das finde ich, ich finde das einfach eine sehr interessante Figur, ja.
Genau. Würdest du sagen, dass Staffel 2 im Verhältnis zu Staffel, also 1, 2 und 3, würdest du sagen, Staffel 2 ist so eine Übergangsstaffel?
Ja, es sind aber Staffel 2 von 3 meistens. Also das ist die Natur von einer zweiten Staffel. Also ja, was will man da machen? Also das ist, ich fand sie auf jeden Fall besser als Staffel 1, weil Staffel 1 war mir, glaube ich, ein bisschen zu sehr angebiedert an Jane Austen und dann haben sie ja aber auch emanzipiert davon. Und
aber das Lustige ist, du sagst, sie haben sich emanzipiert davon. Sie haben sich von Staffel 1 emanzipiert. Ja, aber ich finde ja, dass Staffel 2 und 3 im Grunde nichts anderes macht, als klassische Teile von Austen-Werken, die wir kennen, zu nehmen und sie einfach in großen Mixer zu schmeißen, zu mixen und dann wieder aufs Papier zu bringen, weil wir haben die Schwestern-Motive. Wir haben Lennox, der im Grunde die gleiche Funktion hat wie
Wickham.
Wie Wickham, der also Lügen erzählt. Mhm. Wie Wickham hat Lügen über Darcy erzählt, damit Lizzie ihn eben schand. Genauso hat Lennox Lügen über Colburn erzählt, damit er halt Charlotte für sich gewinnen kann, die übrigens ja auch sagt, Moment, ohne Beweise geht hier gar nichts. Wir haben die Geschichte mit Fraser und mit Allison, die auch so ein bisschen die Züge von der Jane, ich finde, von der Jane Bingley-Romanze trägt, aber gleichzeitig auch Züge so ein bisschen von, auch von der Wickham-Geschichte natürlich, da auch ein bisschen Cyrano de Bergerac ist auch noch mit reingeschmissen, plus ich finde, Allison ist durch ihre Unbefangenheit und Stürmigkeit, hat sie so ein bisschen auch Züge von...
Marianne?
Nee, nicht Marianne. Ja, Marianne vielleicht schon, ja auch. Ich dachte jetzt an Stolz und Vorurteil, hat sie so ein bisschen Züge von Lydia, wobei sie nicht so hinterhältig ist. Aber ich so dieses unbefangene Wilde, dieses Wilde. Deswegen ist Marianne vielleicht auch ein ganz guter Vergleich, genau. Und so haben wir so ganz viele verschiedene Dinge. Wir haben eben diese missglückte, es ist kein Heiratsantrag, aber so dieses missglückte Gestehen der Gefühle und dann wieder dieses Zurücknehmen und so, das erinnert mich eben auch sehr an Stolz und Vorurteil. Ich finde, wir haben sehr, sehr viele Stolz und Vorurteil-Geschichten, Sachen hier, also hier mit drinne. Und ich meine, Colburn ist ja, entschuldige bitte, ich will nicht sagen, er ist Mr. Darcy auf Wish bestellt, aber er ist zumindest ein Darcy-eske Figur.
Ich habe ja
auch
ich
in seiner
gelesen,
ganzen
ich gelesen,
Zurückgenommenheit.
Ich habe gelesen, dass Mr. Colburn quasi eine zahmere Version von Mr. Rochester ist.
Hab ich habe gelesen, er ist eine Mischung aus, ich habe gelesen, er ist eine Mischung aus Mr. Darcy und, ach, wie hieß der in Sound of Music, Familie Trapp. Er ist eine Mischung aus Graf von Trapp und Mr. Darcy.
Okay.
Und er hat auch leichte Rochester-Züge, weil er hat ja eben diese verstorbene Frau. Also es passt ja irgendwie alles. Diese drei Charaktere sind da total drin. Und ich finde, die Graf von Trapp, die sieht man total deutlich in seinen Klamotten. Weil der trägt immer so diese mit diesem hohen Kragen immer diese Hemden. Und der trägt aber auch immer so Westen, die so ein bisschen aussehen, als kommen sie aus The Sound of Music. Also überhaupt wird er sehr, sehr häufig nur in Weste und Hemd gezeigt. Und auch mit hochgeschobenen Hemdsärmeln, sodass man so die Unterarme sieht und so. Also für Regency-Verfilmungen oder Regency-Adaptionen ist das schon enorm sexy alles. Ja.
Ja, gut, so, ja, klar. Also ich sage jetzt nicht, dass es nicht letztendlich immer noch sehr viel Osten hat, aber ich finde halt, sie haben sich, vielleicht ist das auch falsch gesagt, sie haben sich einfach gefunden in der Serie, unabhängig vom Osten-Setting. So. Und dass es da viele Motive gibt, die es in vielen anderen Kostümdramen gibt. Ja, das ist halt so.
Genau. Aber also man hat sich da schon in den Klassikern bedient, aber für mich hat es gut funktioniert.
Ja, genau. Ja. Sie haben mehr ihre Identität gefunden. Ich fand, glaube einfach in der ersten Staffel haben sie sich zu sehr auf, oh, wir haben jetzt einen Austin-Brand. Und damit habe ich ja eh mehr. Aber da ist Sandin noch das harmlosere Beispiel als die ganzen Hallmark-Filme, die sie auch nutzen. Und,
naja, das kannst du, denke ich, nicht vergleichen. Vor allen Dingen, ich hatte ja auch gedacht, dass sie mit Sandin das falsche Fragment gewählt haben, weil ich hätte ja The Watsons genommen, tatsächlich adaptiert. Vor allen Dingen, weil wir da ja auch quasi ein Ende schon erzählt bekommen haben von der Nichte von Austin. Also Austin selber hat es, mag nicht überliefert sein, was sie gesagt hat, aber es ist überliefert in Form von dem, was die Nichte erzählt hat, was ihre Tante ihr erzählt hat, wie es denn hätte ausgehen sollen. Plus, ich finde, wenn man ein bisschen Austin gelesen hat, kann man sich an zwei Fingern, an drei Fingern abzählen, wie The Watsons zu Ende erzählt wird. Ja? Weil da viel mehr Material da ist als bei Sanditon. Aber deswegen, denke ich, ist Sanditon auch gewählt worden, weil du da viel mehr Freiraum hast, selber zu entwickeln. Ja. Also ich fand tatsächlich Staffel 2 und 3 sehr viel besser als Staffel 1. Staffel 1 ist für mich im Grunde eine komplett andere Story. Also ich finde, wenn man sich eben die Geschichte um Charlotte anguckt, kann man im Grunde mit zwei starten und kann 2 und 3 am Stück sehen und gut
Stimmt
ist.
Schon, ja.
Man muss die erste Staffel eigentlich gar nicht richtig gesehen haben. Und ich fand sie, wie gesagt, auch besser, aber du hast schon recht, wir haben natürlich jetzt die Linse von Bridgerton und so, die wir da auch drüber legen können, das relativiert alles nochmal ein bisschen. Also grundsätzlich hatte ich sehr viel Spaß und ich kann es weiterempfehlen. Also ich fand es gut. Es ist und bleibt aber ein Kostümdrama. Also wenn man das nicht mag, dann hat man natürlich Pech gehabt.
Gut, dann die nächste Folge, die ihr dann hört, ist Staffel 3. Und danach müssen wir mal wieder gucken, was wir machen.
Genau.
Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute. Ich weiß nicht, ist unser Twitter-Account noch aktiv? Unser Ex-Account? B- Hast du den Ex-Account noch am Laufen? Muss ich ihn den noch blocken?
Twitter, ja, den habe ich noch am Laufen. Den habe ich noch regelmäßig am Laufen.
Okay.
Wir haben jetzt noch keinen anderen Account auf Mastodon oder Blue Skies oder so. Ich persönlich bin zwar da tatsächlich auf allen Plattformen, aber ob wir da mit bei Lady auch nochmal umziehen, wissen wir noch nicht. Im Moment ist noch der X-Account bzw. Twitter-Account aktiv. Du hast von X gesprochen, ich wusste gar nicht, was du meinst. Ich vergesse mal, dass das Ding ja jetzt X heißt.
Ja, das ist ja auch einfach ein komischer Name für einen Dienst. Also, ja. What the fuck, aber ja.
Ja. Ihr Lieben, dann alles gut, hört ein bisschen, ach so, übrigens das noch als allerletzte kleine Neuigkeit, also der für die TV-Serie, der hat auch für viele andere Sachen, aber vor allen Dingen für die 95er-Verfilmung von Stolz und Vorurteile hat er eben die Musik geschrieben und auch diese ganz bekannte Einleitungsmusik, die wir alle so sehen, dieses der ist jetzt leider verstorben.
Oh.
Und das heißt, denkt mal an ihn, schmeißt die Musik mal an und trinkt dazu einen schönen Tee und ja, schwelgt ein bisschen in Carl Davis. Sehr schöne Klaviermusik, hat viel Klaviersachen geschrieben und so, also sehr, sehr tolle Sachen dabei.
Genau.
Ja, war erst das mal und wir hören uns dann zur nächsten Folge und ich denke, vielleicht kriegen wir eine ganz kleine Kleinigkeit noch zu Weihnachten hin, müssen wir mal gucken. Also
genau.
Ich denke, für dieses Jahr werden wir uns einmal noch kurz hören.
Ja. Genau.
Bis denn.
Bis tschüss. Dann. Tschüss.